ist auch Check24 Donnerstag. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Kein gutes Jahr für die Nationalmannschaft und auch für den Bundestrainer Joachim Löw. Erst das WM-Debakel und jetzt der Abstieg aus der Nations League. Wir müssen besprechen, was sind die Konsequenzen aus dieser Talfahrt. Aber es gibt auch ein bisschen Positives zu berichten. Die jungen Wilden am Donnerstag, die haben richtig Spaß gemacht. 3:0, zumindest in der ersten Halbzeit, ein starkes Spiel gegen Russland. So kann es weitergehen, am besten schon morgen gegen Holland. Auf dem Platz also kleine Fortschritte, außerhalb des Platzes weitere Rückschritte. Die Kluft zwischen den Fans und dem DFB wird immer größer. Warum das so ist und was dringend unternommen werden muss, das sagt uns jetzt der Vizepräsident des DFB. Hier ist Dr. Rainer Koch. Eiszeit nennt man das wohl im Moment. Was ist passiert?
Also es ist ein wunderschöner Morgen und deswegen hoffe ich auch, dass es jetzt wieder
bergauf geht. Wollten Sie gerade ein bisschen ablenken, ja, ne?
Nein. Ich sehe das ganz realistisch. Ich komme ja auch gerade im Übrigen aus Mailand, wo gestern Abend Italien gegen Portugal gespielt hat. Ich glaube, die Italiener und die Holländer machen es uns vor, wie man die neue Stadt beginnen muss mit einer ganz jungen Mannschaft. Und deswegen ist für mich überhaupt nicht Eiszeit. Es taut schon lange und morgen Abend wird es richtig heiß hergehen.
Gut, das ist das Sportliche, was Sie angesprochen haben, mehr oder weniger. Ne? Ich meine die Gespräche oder das Verhalten Fans oder das Verhältnis Fans DFB. Gibt es Annäherungsversuche? Gibt es überhaupt eine Möglichkeit?
Also erstmal sind für mich Fans ganz viele Menschen. Die Menschen hier... Heute beim Doppelpass, das sind für mich auch alles Fans. Die Menschen, die am Fernsehen Fußball schauen, sind Fans. Die Menschen, die auf der Haupttribüne dagegen gerade sitzen, sind Fans. Und natürlich sind auch die Menschen in der Kurve Fans. Aber ich glaube, es ist ganz entscheidend, darauf zu achten, dass alle zu ihrem Recht kommen. Und deswegen kann es nicht sein, dass eine Gruppe die Faninteressen aller bestimmt und für sich in Anspruch nimmt, dass ihnen der Fußball gehört. Der Fußball gehört den Menschen insgesamt und auch den Fans hier beim Doppelpass.
Gehen wir später natürlich noch mal näher darauf ein. Unsere beiden Gäste heute Morgen. 26 Mal hat er für die Nationalmannschaft gespielt. Jetzt ist er Nachwuchschef bei Bayer Leverkusen. Simon Rolfes. Der Trainer von Brøndby Kopenhagen ist da. Alexander Zorniger. Bretter, die Welt bedeuten, sagt man, glaube ich. Hier ist Wolfgang Trepper. Ja, der ist freier Journalist. Raphael Honigstein. Und unser Sport-1-Experte, Marcel Reif. Und wie Sie schon gewohnt sind, unsere Gäste auch, gibt es schon mal eine kleine Erfrischung. Wie immer alkoholfrei. Also, damit wird es uns gut gehen in den nächsten 2 Stunden. Und ich begrüße ganz herzlich natürlich auch meine liebe Partnerin.
Gut. Vielen Dank, schönen guten Morgen. Hallo. Ja, da ist er doch, der Umbruch. Jogi Löw hat gegen Russland die jüngste Startelf seit dem Confed Cup 2017 auf den Platz gestellt. Im Schnitt waren die Jungs 24,5 Jahre jung, mit Ginter und Neuer nur noch 2 Weltmeister von 2014 übrig. Ja, und die jungen Wilden haben gewirbelt. Dieser 3:0-Sieg war der höchste in diesem Jahr. Aber es war ein Freundschaftsspiel. Und die Frage bleibt, ob Jogi Löw jetzt wirklich auf diesen radikalen Umbruch setzt und diese Linie durchzieht. Die Frage der Woche lautet, ist die Zeit der Weltmeister tatsächlich abgelaufen? Rufen Sie uns an unter der 01379011011. Schreiben Sie uns wieder via Facebook und Twitter. Und unser Live-Voting auf sport1.de ist auch schon wieder online gestellt. Also beteiligen Sie sich gerne an unserer Sendung. Dankeschön.
Vielen Dank, Ruth. Das Jahr 2018 sollte man aus dem Kalender beim DFB und der Nationalmannschaft auf jeden Fall streichen. Erst das WM aus im Sommer, jetzt der Abstieg aus der Nations League. Aber seit Donnerstag wissen wir, es geht ein wenig voran.
Umbruch bedeutet ja nicht nur, junge Spieler einzubauen und Altgediente auszusortieren.
Eine gute Mannschaft, die auf dem Top-Niveau, auf dem allerhöchsten Niveau agieren will, die braucht immer einen guten Mix.
Doch auf dem langen Weg zurück zu einer Top-Mannschaft werden neue junge Spieler das Bild entscheidend prägen. 4 Jahre sind eine lange Zeit im Fußball. Und so dankbar wir unseren weltmeisterlichen Helden auf ewig sein werden. Auch die ruhmreichste Ära endet irgendwann. Als Bundestrainer Löw nach dem Russlandspiel explizit die Jungen lobte, meinte er übrigens nicht nur den 19-jährigen Havertz.
Die Jahrgänge 95, 96 und so, das sind schon auch sehr, sehr gute Jahrgänge.
Und eben diesen Jahrgängen entspringt ein großer Teil der neuen Nationalmannschaft. 22, 23-Jährige, die zuletzt die Aufgaben des modernen Tempofußballs bravourös gemeistert haben.
Wie spielen wir hinten raus? Wie können wir den Gegner überspielen? Und wie können wir einfach auch in die Tiefe gehen und im letzten Drittel einfach wieder mal auch gefährlich sein?
Assistenztrainer Sorg hat diese Jungen in DFB-Juniorenteams trainiert und mitgeholfen, Löw den richtigen Weg zu weisen. Nein, hier lang, Yogi. Aber diesmal muss der Bundestrainer den eingeschlagenen Weg auch konsequent weiterverfolgen. Und deshalb unsere Forderung: Zieh das bloß durch, Yogi Löw.
Du schmunzelst bei unserer Schlusstafel. Ja, was glaubst du denn? Zieht er es durch?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass er vielleicht auch vor der WM schon hätte ein bisschen aufbrechen müssen, aber da es ja nicht funktioniert hat. Und ich glaube, dass es den Weg weitergehen wird. Man muss ja auch so sehen, die Mannschaft muss jetzt entwickelt werden Richtung Europameisterschaft und das ist ja noch eine Weile hin. Also von daher ist es schon wichtig, dass er jetzt die Jungen auch einbaut.
Mhm. Alex, was glaubst du, warum das nicht gleich nach der WM passiert ist?
Also zunächst den Kommentar, ich schätze Simon sehr, aber vor der WM hätte man vielleicht schon Konsequenzen ziehen müssen bei einer Mannschaft, die Jogi Löw in 4, 5 großen Turnieren kein einziges Mal enttäuscht hat. So hast du selber dann zu sagen, so und jetzt sieht das eine oder andere nicht gut aus. Jetzt machen wir da einen Wechsel. Hätte glaube ich, niemand verstanden, wenn es gleich ausgegangen wäre. Ich weiß noch, heute vor einem Jahr, da hat die Mannschaft eine sensationelle Vorrunde gespielt. Mit März hat es angefangen. Ich glaube, es ist auch genügend aufgearbeitet worden in der Zwischenzeit, medial und aus jeglicher anderer Sicht. Aber ich denke, dass man auch mit einem Trainer das Recht geben muss, auch die Fakten zu analysieren und dann die nächsten Schritte auch zu planen. Du kannst nicht nur von heute auf morgen sagen, jetzt alle weg. Karl-Heinz Wild vom Kicker hat es ja auch geschrieben, ja, nur Tempo und nur Jugend reicht dann auch nicht. Und jetzt muss man mal warten. Das ist ja auch eine nächste Frage, sonst wird es zu lang.
Nee, glaube ich, ist vielleicht da.
Also das dauert einfach, das dauert einfach. Du kannst nicht von heute auf morgen sagen, wir haben Ballbesitz Fußball gespielt.
Ich habe dich ja gefragt, weil du Trainer
jetzt,
bist.
Ja, der Einzige hier auch. Ja. Und du musst den nächsten Schritt jetzt machen, weg vom Ballbesitz Fußball und jetzt mal sagen, jetzt spiel wieder auf Umschalten. Das ist auch vom Kopf her, das weißt du. Ja, das ist was ganz anderes, wenn du jetzt sagst, wir akzeptieren auch die Fehler im Spiel. In der zweiten Halbzeit sind unfassbar viele Fehler passiert. Aber wenn du das in deiner Spielweise auch einbaust und auch im Training sagst, können wir machen. Aber mit Kroos, mit Semih Khedira, mit Mesut Özil und wie sie alle geheißen haben, da hast du diese Fehler überhaupt nicht in Kauf nehmen müssen und auch nicht dürfen. Ja, das ist schon was anderes. Und nicht nur sagen, okay, jetzt spielen wir mal auf Umschalten.
Also man kann sich nicht so schnell davon lösen, habe ich das richtig verstanden?
Richtig, man kann sich nicht so schnell davon lösen. Und
liegt das an den Spielern dann auch? Oder liegt
an alle, das musst du auch als Trainer. Ja. Und ich meine, so viele Weltmeistertrainer haben wir jetzt in der deutschen Geschichte auch nicht gehabt. Also bei mir überwiegt nach wie vor der absolute Respekt vor dem, was er geleistet hat. Und auch das Wissen, dass er die nächsten Steps machen kann. Ja, weil, wenn gerade eben gesagt worden ist, die Ablösung der Weltmeister, da ist einer in einer ganz führenden Rolle und das ist der Trainer. Ja.
Marcel, hast du dich gewundert über diese Aufstellung auch am Donnerstag?
Nee, das war ein Spiel, endlich mal ein Testspiel. Und da war die Nations League zum Glück mal nicht das Thema. Und da konntest du gegen eine mittelmäßige russische Mannschaft, vor allem in der ersten Halbzeit, konntest du wirklich mal aufs Ganze gehen. Nur mir wird diese Diskussion viel zu, weiß ich, zu grundsätzlich, zu religiös fast geführt. Also wir müssen die Weltmeister ablösen. Also wenn Boateng wieder fit ist und wenn er Lust hat und die Kraft wieder spürt, richtig Nationalmannschaft zu spielen, und dann sagst du, nee, pass auf, du warst Weltmeister, du darfst hier nicht mehr mitmachen. Das ist doch Unsinn. Sondern sei mir doch froh, dass wir jetzt diese jungen Alternativen haben. Aber du kannst das nicht als eine Grundsatzentscheidung machen. So, wir lösen jetzt ab und jetzt spielen wir nur mit den Jungen. Toni Kroos, ein Weltklasse-Spieler. Wenn er allerdings selber spürt, ich habe die Kraft nicht mehr. Real Madrid kostet so viel Nerven und Kraft das ganze Jahr. Und dann soll ich noch Nations League und was weiß ich für Leagues spielen und muss... Das ich habe den Dampf nicht mehr. Das rauszufinden, wird für Jogi Löw wichtig sein. Aber wenn Groß wieder ist, willst du dann sagen, ich brauche Toni Groß nicht. Spannend wird es dann allerdings, wenn du grundsätzlich das System ganz anders spielen willst und dann spielst du mit Toni Groß Umschaltfußball.
Das wird er nur bedingt akzeptieren. Also so. Ich bin da total auf der Seite, wenn die Jungs die Leistung bringen und die sind jetzt nur keine 38, aber bei der nächsten Euro nicht.
Das war doch die Falle von Jogi Löw. Wenn das alles 33-Jährige gewesen wären, dann hättest du sagen müssen, Jogi, jetzt pass auf, die waren Weltmeister, aber das geht nicht. Die kriegen das.
Aber wir haben ja nicht über das Alter gesprochen, Marcel, ne? Unbedingt.
Nein, es hat sich herausgestellt, was man wissen konnte und ahnen konnte vor dieser WM, aber lassen Sie sich schon wieder diese WM machen, dass es möglicherweise schwer wird, etwas zu verteidigen. Solange du ein Riesenziel hast und junge Leute diesem Ziel entgegenfiebern, kannst du viel mit ihnen machen. Wenn sie, das ist nicht Sattheit oder ich habe keine Lust, sondern es fehlt genau diese 5%. Und an Toni Kroos lässt sich's am besten festmachen. 4-mal Champions League gewonnen. Ich habe den 3 Wochen vor der WM habe ich den beim Finale in Kiew gesehen, Champions League. Wie viel Kraft das alles kostet. Und danach soll der kommen und fröhlich kommen, wir verteidigen mal den WM-Titel. Gegen Kasperlmannschaften in Anführungszeichen, Mexiko, Schweden, was weiß ich, das wird doch alles, ist nachzuvollziehen. Das hat Jogi Löw unterschätzt. So. Und jetzt zieht er Konsequenzen, aber das ist keine Grundsatzentscheidung, sondern es geht darum, eine Mannschaft zusammenzubasteln aus dem. Mit der Mannschaft der ersten Halbzeit wirst du nicht Europameister. Die Wette gegen Russland, die Wette würde ich gerne halten.
Aber wir haben wenigstens mal wieder gewonnen, ne?
Ja, aber gegen wen denn? Mein Gott, nochmal. Die Russen schicken da so eine bessere Thekenmannschaft dahin. In der ersten Halbzeit sind die über den Platz gestolpert. Da wird so getan, als hätten wir Frankreich in Bestbesetzung vom Platz gefegt. Also so ist es ja nun nicht. Und da werden dann die jungen Spieler werden da hingestellt als Messias. Mal langsam mit der Jungpferde. Also da finde ich Zahl.
Ja, und, du hast meinen Blick gesehen.
Ja, ich sehe das. Dollarzeichen. Aber da... Da werden dann so grundsätzliche Sachen da rausgeknickert. Was Marcel sagt, ist ja völlig richtig. Du kannst doch nicht die älteren Spieler, sofern sie Lust haben, quasi per Beschluss, wir machen jetzt einen Umbruch. Da gibt es Bundesliga-Vereine, die machen den Umbruch schon seit vielen Jahren. Und ich sehe da immer noch 35-Jährige über den Platz rennen, die dann hinterher sich nett mit Journalisten unterhalten. Also da klappt das auch nicht von heute auf morgen. Du musst ja erstmal einen besseren haben. Wegschicken ist immer einfach. Die Alternative muss aber da sein.
Also die Aufteilung ist...
Ja. Ich hab trotzdem nichts, Alex, gegen das Leistungsprinzip, ne?
Also Leistungsprinzip ist im Profifußball mal schon relativ weit oben anzusiedeln. Ja, damit ist aber auch die Verteilung klar. Erst für die Lacher und die nächsten 2 zuständig. In den nächsten 2 Stunden zuständig. Und wir kümmern uns ein bisschen mehr um Sachliche. Ja, weil wenn du gegen Russland spielst, auch in der ersten Halbzeit, und du setzt dich nicht so unter Druck und du auch mit Geschwindigkeit nicht so unter Druck, dann setzt du dir trotzdem 1 oder 2 Dinge rein. Also das ist, wir sind hier nicht mehr 1900. Keine Ahnung, ob es die Zeit mal gab, 58, wo du gegen Russland spielen konntest, da war es wahrscheinlich sogar noch besser. Und du hast die einfach mal regelmäßig 6-0 weggefahren.
Ja, aber das war doch keine Spitzenmannschaft als Maßstab.
Um das geht's nicht. Jetzt geht es um Kleinigkeiten. Spitzenmannschaften. Die Mannschaft, die 2014 Weltmeister war, hat im Achtelfinale 2-1 gegen Algerien gewonnen. Und es war eng. Also auf Top-Niveau, da kannst du nicht einfach sagen, gegen die fiedeln wir jede Woche 3-0 weg. Das geht nicht.
Habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, es wird so getan, als sei das ein richtig echter Prüfstein gewesen. Und das bezweifle ich.
War in der Situation richtig echter Prüfstein. Weil wenn die noch 3-4 Bälle mehr verlieren in der Vorwärtsbewegung und Russland schießt 1-0, dann hörst du selbst die dann nur 35.000 in Leipzig pfeifen. Und dann werdet ihr am nächsten Tag auch wieder auf der Matte stehen und sagen, jetzt guck mal, die Junge bringen auch nichts. Jetzt ist Abendland vorm Bankrott. Ja, das geht nicht. Also du musst die Schritte gerade eben schon peu à peu machen. Und wie wir gesagt haben, die Jungen sind richtig gut. Die sind richtig gut und du hast richtig gute Arne dabei, die diese Mannschaft auch führen können. Die Mannschaft, die Weltmeister geworden ist, hat zig Turniere gebraucht mit richtig harten Nackerschlägen. Halbfinale, Südafrika, auch, wo sie richtig tolle WM gespielt haben. Und dann warst du doch nicht Weltmeister, weil halt in dem einen Spiel dann wieder eine cleverere Mannschaft da ist. Oder auch nicht 2006.
Ja, du brauchst die Jungs. Das bestreitet ja alles keiner. Mir geht es nur darum, dass nach einem 3-0 alle Hosianna rufen.
Habe ich nicht das Gefühl. Also es war, glaube ich, schon richtig eingeschätzt, dass man nur zweieinhalb gesehen hat. Da reicht dann die Qualität doch nicht, um die dann noch 6-0 wegzuschlagen. Ja, oder um das kontinuierlich durchzuziehen. Oder was ist, wenn die tiefe Läufe zwar noch stattfindet, aber die Bälle vielleicht auch nicht gespielt werden. Das ist alles Abstimmungssache. Und jetzt muss man nach wie vor einem Weltmeistertrainer mit seinem ganzen Team die Qualität zugestehen, die er auch hat, ein Team zu entwickeln wieder in den nächsten Jahren.
Hat ja keiner abgestimmt.
Ja, höre ich schon. Ja, also ich meine, unbestritten war unser Jogi Löw ja wohl nicht in den letzten 5 Monaten, oder?
Aber das haben wir schon.
Er ist noch relativ gut weggekommen, ehrlich gesagt, finde ich.
Ja, dann bin ich froh, dass ich in Dänemark bin und nur die Hälfte mitgekriegt habe.
Also ein Trainer, der so ein historisches Desaster hinlegt bei der WM, kam eigentlich wenig in die Kritik. Was ich gut finde, weil die Leute einfach berücksichtigt haben, was er bisher geleistet hat. Aber was ganz wichtig ist und einer der entscheidenden Fehler, abgesehen davon, dass er das auch falsch moderiert hat, diese ganze Einstellung zu der WM mit dem Gefühl, wir fahren da mal hin und wir gewinnen eigentlich schon, ist es so, wird schon alles gut sein, ist dieses Prinzip Leistung, war ein bisschen außer Kraft gesetzt. Und ich glaube, da gab es viele falsche kleine Signale, angefangen mit Manuel Neuer, dass für diese Jungs, die jetzt spielen, so irgendwie das Gefühl da war, wir können hier nicht spielen. Ist egal, was ich mache, ist egal, wie ich im Training auftrete, die Weltmeister sind gesetzt. Und es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass jetzt das nicht mehr der Fall ist, dass jetzt der Druck auf die etablierten Spieler da ist, ein glaubwürdiger, und dass Jogi auch gleichzeitig erkannt hat, er kann sich auch auf diese Spieler punktuell verlassen. Und es macht auch Sinn, ein bisschen zu wechseln.
Definitiv, definitiv. Das war, glaube ich, das wichtigste Signal auch, dass auch die jungen Spieler das Gefühl haben, sie kommen nicht mehr zu WM, und ja, und es ist schon klar, wer spielt, bekommen wir richtig.
Sie waren bei der Mannschaft bestimmt, ne?
Ja, nicht auf dem Trainingsplatz, aber ich war in der Delegation bei der WM, und medial ist Jogi Löw schon sehr in der Kritik gewesen die letzten Monate. Allerdings bei denjenigen, die im Fußball in Führungspositionen sind, in den Clubs und auch beim DFB, wir waren uns einig, dass es jetzt wichtig ist, übrigens nicht Umbruch, sondern Aufbruch, ist es, worum es jetzt geht. Und deswegen ist auch nicht Hosianna der richtige Ausdruck für das, was am Donnerstag war, sondern es war ein sichtbares Zeichen, dass jetzt eben der Aufbruch gestartet, gewagt wird. Und da bin ich auch sehr optimistisch. Den Begriff der Thekenmannschaft haben bei der WM in Russland bezogen auf die Russen auch einige andere Länder mitverwendet und sind furchtbar eingegangen. Ich glaube, genau diesen Fehler sollten wir nicht machen, dass wir andere Mannschaften als Thekenmannschaften bezeichnen. Ich glaube, Sie haben es vorher auch gesagt, die Welt ist fußballmäßig sehr stark jetzt zusammengerückt. Das Entscheidende ist, dass der Stilwechsel stattfinden muss. Das hat sich aus meiner Sicht ja bei der WM gezeigt, dass eben jetzt mit schnellem Umschaltspiel gearbeitet wird, und da müssen wir eben hinkommen. Im Übrigen dann auch mit einigen erfahrenen Spielern, und was auch wichtig ist, nochmal ins Gedächtnis zu rufen, mit Ausnahme von Leroy Sané, da gab es interne Gründe, warum er nicht nominiert worden ist. Mit Ausnahme von ihm habe ich niemanden vor der WM getroffen, der Kritik an der Zusammensetzung
was waren die internen
des Kaders geäußert hat. Interne Gründe heißen interne Gründe, weil sie intern bleiben sollen. Ja, das verstehe ich, aber ich gehöre nicht zu denen, die E-Mails leaken. Also deswegen glaube ich...
Aber auf jeden Fall war es keine sportliche Entscheidung, wenn ich Sie richtig verstehe, ne?
Ja, ich denke, Leroy Sané zeigt doch, was er für ein großartiger Fußballer ist, und dass Jogi Löw ihn jetzt zu Recht auch immer wieder mit aufstellt. Und das ist ja auch richtig. Also er ist ja einer der großen Hoffnungsträger, auf den wir setzen sollten. Ansonsten war aber keine Kritik im Vorfeld bei der WM. Die Mannschaft, die dort aufgestellt worden ist, und ich glaube, ich war nicht der Einzige, der vor der WM gedacht hat, dass wir mit dieser Mannschaft ganz weit kommen können. Der entscheidende Fehler war, dass wir in die Vorrunde halt falsch hineingegangen sind, dass wir das erste Spiel verloren haben, dass wir vor allem gegen Südkorea dann so katastrophal gespielt haben.
Aber darf ich eine Frage stellen?
Mir ist fast alles erlaubt, ja?
Ich würde schon aus der Sicht des DFB schon mal interessieren, ob sich nicht vielleicht ein bisschen auf Englisch sagt man, dass sich die Torpfosten verschoben haben in den letzten Wochen. Weil es war doch zumindest inoffiziell die Ansage, Nations League, Joachim Löw muss jetzt mal liefern. Jetzt sind wir abgestiegen und jetzt reicht es, wenn ich Sie richtig verstehe von der Lesart her, dass der Umbruch da ist. Das ist dann sozusagen die Leistung, die er gebracht hat, und man vertraut ihm weiter.
Also zunächst
war das nicht anders definiert nach der WM?
Ja, und wir werden in zwei Jahren auch merken, was das für ein Gefühl ist, wenn die nächste Nations League-Runde kommt und wir in der B-Gruppe dann spielen und andere in der A-Gruppe sich um die Qualifikation fürs Final Four streiten werden. Deswegen ist das in keiner Weise wünschenswert. Das kann auch nicht der Anspruch des deutschen Fußballs und des DFBs mit sein. Klar, wir wollten in der Nations League selbstverständlich Erster werden und nicht absteigen. Jetzt ist es aber so, und das viel, viel wichtigere Ziel Und an dem müssen wir weiterarbeiten, ist jetzt, dass wir zur Europameisterschaft 2020 wieder eine gute Mannschaft auf den Platz bekommen. Und was ja auch noch wichtig ist zu wissen, wir haben in der Nationalmannschaft jetzt nicht die Situation, dass der Trainer die nächsten Monate immer wieder Lehrgänge einbauen kann. Also jeder Club hat in der Winterpause wieder eine neue Vorbereitungszeit. Jogi Löw und sein Team.
Aber das war schon immer so.
Das oder? War schon immer so, da haben Sie recht, das kostet auch 3 Euro.
Ob ich das freiwillig zahlen will, aber Herr
Kohler. Ich soll zahlen, Herr Kohler. Klar, das ist nicht richtig. Ich habe das Gefühl, er wurde ein bisschen Zeit gewinnt. Das wäre gut.
Also ja, aber genau, das Problem hat ja ein Bundestrainer aber genau, weil immer. Das schon immer das so war, war es auch richtig, jetzt die Entscheidung zu treffen, mit Joachim Löw weiterzumachen. Weil wenn wir einen anderen Trainer jetzt hätten, und der müsste jetzt 6 Monate nur Bundesligaspiele sich anschauen, bis er sich wieder etwas länger mit seiner Mannschaft treffen kann, dann wäre das doch der falsche Weg. Und deswegen bin ich überzeugt, dass Joachim Löw das hinbekommt mit seinem Team. Und jetzt hat er auch das deutliche Signal gesetzt. Und jetzt ist es natürlich wichtig, dass wir morgen Abend auch ein ordentliches Spiel machen.
Aber ich glaube, was auch wichtig ist, gerade wegen dieser Pause, die ja bei der Nationalmannschaft sehr, sehr lang ist, dass es sozusagen ein bisschen, sagen wir mal, alte Strukturen aufgebrochen worden sind, auch innerhalb so einer Mannschaft. Das war das, was ich auch ein bisschen am Anfang meinte. Ich glaube, jetzt ist mir ein bisschen mehr Durchmischung, dass man die Weltmeister überhaupt nicht abschreiben sollte, wenn die Leistung top ist. Dann hat jeder seine Berechtigung, in der Nationalmannschaft zu spielen. Aber ich glaube, das Russlandspiel, das Wichtige ist, dass einfach ein paar Junge auch, sag mal, aufs Tableau gekommen sind und den Konkurrenzkampf wieder ein bisschen anfachen. Und ich glaube, dass das gerade vor dieser Pause einfach ein wichtiges Zeichen ist.
Also ich denke, dass sich in der Situation der DFB in der Führungsetage nicht gut präsentiert hat, weil es war nach der wirklich katastrophalen WM ein fatales Zeichen, dass man im Trainerteam nicht die Möglichkeit gibt zu sagen, die Nations League in diesem Jahr, wo noch keiner genau weiß, was für eine Bedeutung hat sie überhaupt, und dann in eine Final Four reinzukommen. Also bitte, das kann nicht das Ziel sein für die deutsche Nationalmannschaft, aber das wird niemals in den Geschichtsbüchern stehen, es sei denn von der UEFA. Ja. Und dort dann zu sagen, wir geben Ihnen jetzt nicht die Zeit, diesen Umbruch, den es auch geben muss, auch einzuleiten, das fand ich fatal. Damit bist du sofort wieder unter Druck gestanden. Es war auch klar, Jogi Löw sollte diese Ergebnisse abliefern. Warum? Es war total unnötig, aus sportlicher Sicht.
Das hast du ja auch im ersten Spiel gegen Frankreich hier in München, dieses 0-0. Da haben wir gesagt, gut, jetzt haben wir wenigstens gegen Frankreich mal 0-0 gespielt.
Nicht verloren, ja.
Ja, aber der Umbruch, der jetzt passiert ist, konnte da nicht passieren unter diesen beschriebenen Umständen. Weil wenn er den Umbruch da macht, kriegen sie 4 Stück gegen Frankreich in diesem ersten Spiel. Und dann haben wir eine völlig andere, ein Desaster hier, auch medial. Dann kannst du gar nichts mehr in Ruhe handeln. Also deswegen diese Nations League hier, als das Spiel gegen Frankreich kam, dachte ich, lieber Gott, das ist ein Spiel Joberhaltung jetzt für Jogi Löw. Nennen wir es mal wirklich kalt und nicht anders drumherum. Wenn er das verliert, haben wir hier am nächsten Morgen in München eine ganz andere Diskussion.
Also Herr Koch, mal antworten vielleicht, Marcel. War das ein Fehler, das so nach außen darzustellen?
Es wäre auf jeden Fall ein Fehler gewesen, wenn wir in diesem Spiel gegen Frankreich mit 4-0 verloren hätten. Deswegen bin ich da ganz bei Marcel Reif. Und Joachim Löw hat das aus meiner Sicht sehr klug in dem Spiel gemacht. Was daneben gegangen ist, war das Spiel gegen Holland. Das hätte man nicht so hoch verlieren dürfen.
Aber alle Maßnahmen, die du triffst als Trainer, dürfen nicht daran orientiert sein, dass du klug nach einer Weltmeisterschaft, nach einer Kack-Weltmeisterschaft 0-0 spielst gegen Frankreich, sondern was bringt dich näher an einen potenziellen Titelkandidat 2 Jahre später in der Euro? Und das wisst ihr. Und ich glaube auch, dass es auch der DFB-Führungskrug ganz gut gestanden hätte, wenn sich ein Herr Grindel hingestellt hätte und gesagt hätte, mein Trainer nehme ich komplett aus der Schusslinie.
Herr Zorniger, aber jetzt sprechen Sie Jogi nach so einer, Sie haben selber gesagt, katastrophalen WM, dann doch ein bisschen zu heilig, finde ich. Also,
ich bin Trainer.
Es ist so gelaufen, wie es gelaufen ist. Und dann sagt man, pass auf, das ist ein Mann mit diesen Meriten und diesen Fähigkeiten. Also wenn man gemerkt hätte, pass auf, der hat keinen Dampf mehr und kein Licht, dann muss man sagen, das bringt nichts. Aber einer, der diese Meriten hat, der Weltmeistertrainer ist, dem, finde ich, musst du die Chance geben, die Dinge wieder aufs Gleis zu kriegen. So, und dann kommt diese Nations League und er hätte ja selber auch sagen dürfen, und zwar nicht erst nach 3 Monaten oder 2 Monaten, sondern das hat mich gestört. Das, was er dann als die neue Linie für sich selber auch definiert hat, das muss ein Drittligatrainer eine halbe Stunde nach einem Spiel schon machen können. Also das ist falsch gewesen.
Nicht ganz anders. Das sehe ich komplett anders.
So furchtbar viel Analyse.
Diskutieren wir gleich weiter. Ich glaube, du hast auch irgendwas gesagt mit 3 Euro gerade hier. Ne? Es ist so, wie es sein muss. Was hast du gesagt? Irgendwie sowas. Also du zahlst jetzt mal. Ein Gewinner. Vom Donnerstag sicherlich auch Kai Havertz. Über den wollen wir gleich noch sprechen. Und Oliver Bierhoff hat sich natürlich auch zum Abstieg in der Nations League geäußert.
Ja. Der Frust ist erstmal groß. Wir wollen eine möglichst gute Position auch für die Auslosung am 2. Dezember für die EM-Quali schaffen.
So, und gleich noch, warum das Spiel morgen gegen Holland doch immens wichtig ist. Da gibt es nicht nur einen Grund von der Mehrheit. Bis gleich. Live aus dem Hilton-Hotel am Flughafen, Check 24, Doppelpass. Marcel hat sich erstmal einen Kaffee geholt. Ihr beiden wolltet euch noch mal kurz aussprechen, ne?
Nein, was ich meinte war, das, was dann als Begründung und große Analyse kam, das hätte man früher haben können. Hätte ich früher gern von Jogi Löw gehört. Und dann hätte er sehr gern sagen dürfen, passt auf, ihr hättet gern die Final Four. Wir müssen ein paar Dinge verändern. Ihr wollt den tiefgreifenden Umbruch, so sagte es Herr Grindel. Das könnte auch dann dazu führen, dass wir vielleicht die Franzosen hier nicht mit 5-0 weghauen im ersten Spiel. Und die Holländer sind eine gute Mannschaft. Diese Dinge. So hat man es erst mal 2 Monate ein bisschen laufen lassen. Hat gegen Frankreich sich ein 0-0 ermauert, weitestgehend. Das war so toll auch nicht. So. Und dann gegen Holland. Ich finde, die Niederlage gegen Frankreich hat sehr viel mehr bewirkt als 5 mittelmäßige Siege. Denn da hast du gespürt, jetzt können wir mit ein paar Jungen, so können wir es angehen.
Das ist auch ein Prozess, den du dann halt erstmal auch moderieren musst gegenüber deinen Spielern. Du kannst ihnen einfach nur sagen, auch mit denen du Weltmeister geworden bist. Und das hat nichts mit zu großer Dankbarkeit zu tun. Aber wer sagt denn bitte, dass diese Aufarbeitung eine Woche oder 4 Wochen oder und mit was auch immer er dann durch den Schwarzwald fährt, ob ein Cabrio oder mit dem Fahrrad, ist vollkommen wurscht. Seine Aufarbeitung, die musste eine Basis haben und die musste eine Gründlichkeit haben. Und wenn ihr die gern nach, oder wenn die das deutsche Fußballvolk gern nach 4 Wochen gehabt hätte oder nach 6 Wochen, dann ist das nicht der Maßstab für ihn als Trainer. Und alles das, was ihm auch als Schwäche ausgelegt worden ist, das Allereinfachste, was Jogi Löw hätte machen können nach der WM, wäre zu seinen Weltmeister fahren, anrufen, mit dem Cabrio fahren und sagen, Jungs, ihr seht selber, ja, der Wind wird uns in den nächsten 2 Jahren so entgegenkommen. Lasst uns hier das Ding einfach beenden.
Ja, aber das so ein Öse geht ja nicht ans Telefon und so. Was soll er dann machen?
Das ist ein anderes Netz. Kann ich nichts machen. Ja, aber ich finde es alles nachvollziehbar, aber natürlich auch diskutabel. Ganz ohne Frage. Aber aus Trainersicht muss ich sagen, nimm dir die Zeit für eine gute Aufarbeitung und dazu gehört ganz viel persönlicher Kontakt. Den er davor ja auch immer gesucht hat. Und soviel ich weiß, im ersten Spiel dann gegen, war das gleich Frankreich?
Ja.
Waren, glaube ich, 6 neue Spieler im Vergleich zur WM. Also Spieler, die auch vorher schon mal dabei waren. Aber hat man dann erwartet, dass 12 auf einmal austauscht werden?
Nein. Nee, ein paar hören ja auch immer
auf. Entschuldige, was ich erwartet hätte, dass Jogi Löw nach dieser WM sagt, sehr bald nach dieser WM sagt, ich habe die Dinge in vielem falsch eingeschätzt und ich habe große Fehler gemacht. Das hätte mir gereicht. Nicht Bauernopfer, Boateng weg, Hummels weg, alles, was jetzt so drum wabert, wir müssen die Alten irgendwo in die Wüste schicken. Sondern die Dinge, die ersichtlich waren an dieser WM. Deswegen, das ist kein Widerspruch zur Gründlichkeit. Also da waren ein paar Dinge, die waren sehr schnell klar, dass es dass du mit dieser Mannschaft, bei dieser WM hättest sehr viel weiterkommen müssen. Das sage ich nie gern müssen, weil was muss man schon. Aber mit der Mannschaft, mit der Gruppe, das hätte man anders hinkriegen können. Und die Gründe dafür waren, fand ich, ziemlich evident. Also das ist an der Einstellung nicht gestimmt hat. Das haben Sie selber sehr schnell gesehen. Wenn er mir das sagt, sehr bald, und sagt dann so, und alles, was personell und was spieltaktisch im Kopf rumgeht und was sich ändern muss, da lasst mir mal ein bisschen Zeit. Das ein bisschen transparenter. Sie sagten eben selber, das mit dem Cabrio rumfahren. Wenn du natürlich dann stattdessen Fotos kriegst, in Ruhe ein Käffchen trinken, das ist ja medial dann auszuschlachten. Das war kein
guter. Was für eine Stärke ist das, wenn du sagst, ja, dann schlachtet es medial aus? Ja, das ist mir egal. Das macht die Qualität meiner Arbeit nicht schön. Ich weiß,
wir es hilft nicht in
ganz
der
so eng beieinander, aber so ist
das war nett
so
ausgedrückt.
Es hilft nicht, die Diskussion zu versachlichen, solche Fotos. Ich fand, das war
weitergeholt. Was soll er denn jetzt machen? Soll er sich dann 6 Wochen lang
einschließen? Soll er nicht.
Im Ausland auch nicht. Wurde ja auch abgeschlossen. Das ist schon vollkommen egal.
Also aber wie radikal muss der Umbruch denn jetzt erfolgen?
Jetzt folgt er doch gerade eben.
Ja, aber ist
ich finde schon
ordentlich. Wie viel Zeit haben wir denn?
Ich glaube, wie immer. Ja, jede deutsche Mannschaft muss bei einem großen Turnier in der Lage sein, auf jeden Fall ins Halbfinale zu kommen und ein Titelkandidat zu sein. Das war schon immer so. Das war auch bei, ich glaube, Franz Beckenbauer hat sie mal Rumpelfußballer genannt. In den 90er oder wo sie nicht Europameister mal geworden sind. Das war,
oh, Franz hat oft so solche Sachen gesagt. Ja, ja, ja.
Das war schon immer so und das wird auch beim nächsten Mal so sein. Jede deutsche Mannschaft wird immer in der Lage sein, von vornherein mal mitzuspielen. Aber um das, nur mal zurückzukommen, es gibt Dynamiken innerhalb einer Mannschaft, die du innerhalb von einem Turnier nicht mehr aufhalten kannst. Egal, was für eine Qualität du als Trainer hast, die sich auch als Vereinstrainer innerhalb von dem Zeitraum nicht aufzuhalten sind. Und ich glaube, das war auch bei der Weltmeisterschaft so, dass es da eine Dynamik entwickelt hat, die du nicht mehr aufhalten konntest. Die Aufarbeitung danach war reichhaltig von den Medien und war sicherlich auch korrekt zum Großteil. Aber das ist dann was anderes, dann zu sagen, jetzt warte mal, jetzt drehen wir an den zwei Schrauben und dann kommen wir in den Finale.
Das ist viel über den Bundestrainer gelegt. Lass mal den Bundestrainer mal selbst was sagen zum Thema Verjüngung.
So langsam habe ich ja gesagt, das war auch schon vor der WM geplant, unabhängig vom Ausgang, dass man natürlich jetzt die Mannschaft Richtung 2020 oder dann danach natürlich sukzessive verjüngen muss. Klar, das war eh geplant, aber nach wie vor bin ich der Meinung, eine gute Mannschaft, die auf dem Top-Niveau, auf dem allerhöchsten Niveau agieren will, die braucht immer einen guten Mix und die braucht auch manchmal gewisse Stützen in der Mannschaft, Spieler, die Erfahrung haben, die auch in schwierigen Phasen des Spiels einfach auch mal Einfluss nehmen können.
Deutliche Aussage, es bleibt so, ne?
Unbestritten.
Es bleibt so, wie es ist?
Nein, aber das ist doch eine völlig nachvollziehbare Sache. Ich sag nochmal, mit der Mannschaft der ersten Halbzeit gegen Russland gewinnst du keine Europameisterschaft. Die Wette würde ich halten. Weil du es ja in der zweiten Halbzeit gesehen hast, eine mediokre russische Mannschaft hat es dann ein bisschen vernünftiger angelegt, auch taktisch ein bisschen das Ganze sorgfältiger gespielt und da war plötzlich... Auch gut, auch weil du 3-0 führst, verstehe ich alles.
Ja, und
aber
alle
da merkst
Minuten
du,
wechselst.
Dann, ja, das kam später erst. Aber du hast gemerkt, so von alleine und jetzt nur mit Juhu und Jubelfußball bist du gegen Spanier, Franzosen und wir reden dann wirklich über die ganz große Konkurrenz. Deswegen eine Mischung, das ist doch nichts Neues. Also ohne eine vernünftige Mischung und ohne Korsettstangen und Führungsspieler, die kannst du ja jetzt nicht an. Du kannst ja jetzt nicht anordnen, jetzt Kimmich ist jetzt der große Leader. Wir tun denen keinen Gefallen, wenn wir die jetzt hochpushen. Euer Havertz ist also jetzt der Spielmacher aller Zeiten. Lass mal gegen großen Gegner kommen und wir gucken alle nur auf den, sagen, warum macht er heute nicht das Spiel? Da machst du so einem Jungen mehr kaputt und er bringt dir auf Dauer nichts. Also du wirst diese Mischung hinkriegen müssen und das ist die Kunst des Trainers, so habe ich es immer verstanden.
Ja. Aber Kimmich sagt zumindest auch, er will Führungsspieler sein.
Ist ja toll, wenn einer sagt, ich stelle mich.
Ja,
aber langsam.
Also das ist er auch, weil ich hatte das Vergnügen, in Leipzig zu trainieren. Und ich habe keinen Spieler gehabt, der auch nur ansatzweise diese Siegermentalität gehabt hat. Ja, ich erinnere mich noch, ich glaube im ersten Jahr, als er unter Pep Guardiola in München war und Bayern eines der wenigen schlechten Champions-League-Spiele gehabt hat. Ich glaube sogar, es war gegen Juve. Und Lewandowski sich zum dritten Mal aufgeregt hat, weil er gefoult wird, hat ein Spieler, der im Jahr davor noch in der zweiten Liga war, hat ihm aufgeholfen und hat gesagt, los, jetzt geht's weiter. Ja, also Jo ist perfekt geeignet für diese Position, mit noch mehr Erfahrung, die er dann auch braucht. Und nochmal, ein Groß, wenn er das schafft, diesen Transfer jedes Mal hinzukriegen und dann sein siebtes, achtes, großes, sechstes, großes DFB-Turnier zu spielen und dazu noch das ganze Jahr über unter Strom bei Real Madrid zu stehen. Wenn sie das mentalitätsmäßig schaffen, dann sind es Spieler, die dann den Unterschied machen, definitiv.
Mhm. Welche Weltmeister bleiben dürfen, das verrät uns gleich Simon, ja, wahrscheinlich nach nur einem einzigen Spot. So Simon, ein paar Sekunden Zeit hast du jetzt gehabt zum Überlegen. Auf wen können wir von den Weltmeistern auf keinen Fall verzichten.
Ja, ich würde das gar nicht mal, wir führen ja an sich eine Statusdiskussion gerade. Okay, warst du Weltmeister oder warst du kein Weltmeister?
Ja klar, weil jetzt am Donnerstag nur zwei auf dem Platz waren noch.
Ne? Ja, okay, kann es auch Spiele geben, wo man wieder ein paar mehr sind. Ich würde das an sich, und das ist sozusagen ja, es nach Leistung geht und die Leistung entscheidet, wer am Ende spielt. Und ich glaube, dass eine Mannschaft immer Stützen braucht, dass es wichtig ist, eine gute Mischung zu haben. Du brauchst auch Spieler, die in die neue Führungsrolle wachsen können oder wo das auch ein bisschen Platz gibt sozusagen für eine Führungsrolle. Und deswegen würde ich das nicht auf sagen, der Weltmeister ist nicht mehr gut genug. So alt sind sie alle nicht. Also ich traue denen allen zu, dass sie auch nochmal einen guten Herbst ihrer Karriere hinlegen.
Frage ich nochmal andersrum. Wer ist denn für dich Führungsspieler?
Ja, man, das ist ja ganz klar, dass Manuel Neuer ein Führungsspieler ist. Als Torwart, Kapitän, auch Toni Kroos ist ein Führungsspieler der Mannschaft. Das ist ja keine Frage. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass jetzt einfach ein bisschen das aufgebrochen ist, was vor der WM schon recht fix war in der Mannschaftsstruktur und sich jeder neu beweisen muss. Und ich glaube, das ist das Wichtigste in so einer Entwicklung Richtung Europameisterschaft.
Es gab ein Problem bei der WM und es gab viele Probleme.
Nur eins wollte ich gerade sagen.
Es gab viele Probleme bei der WM, aber ein Problem, und das hat man so ein bisschen rausgehört, wenn man sich mit den Spielern unterhalten hat, auch mal weg vom Mikrofon, ist, dass diese normale, sagen wir mal, sportliche Hierarchie nicht mehr funktioniert hat. Denn ein Mats Hummels,
was ist normale sportliche?
Damit meine ich, dass Spieler, die gesetzt sind, dann aber auch leistungsmäßig so stark sind, dass sie in der Position sind, vielleicht die anderen, die so ein bisschen am Rand stehen, dann mitzuziehen. Das funktioniert aber bei der WM nicht, weil ganz viele dieser Führungsspieler in Anführungszeichen leider sehr schlecht gespielt haben. Und es dann sehr schwierig war, für die Jüngeren zu akzeptieren, von denen dann angewiesen zu werden, du musst das machen, du musst hier ran. Da sind ganz viele Sachen so im Kleinen, haben dann nicht mehr funktioniert, was so die normale Kommunikation angeht. Weil eben diese Führungsspieler leider nicht sportlich in der Lage waren, diesen Führungsstatus auch auf dem Platz zu untermauern.
Aber gut, ich verliere nicht den Status als Führungsspieler, nur weil ich mal ein schlechtes Spiel mache oder vielleicht.
Naja, wenn du richtig schlecht bist und
Fehler mache.
Und dann am nächsten Tag den anderen erklären willst, warum sie eigentlich noch schlechter waren, dann wirst du vielleicht nht mehr so richtig wahrgenommen.
Also Simon war doch lange genug Kapitän.
Hilf mir mal,
Manuel Neuer, der beste Torhüter der Welt, wenn er fit und gesund ist. Ich denke, da gibt's nach wie vor nicht viel dran zu diskutieren. Fährt zu der WM mit der Garantie, wenn er mitfährt, spielt er auch. Ich glaube nicht, dass das eine glückliche Aussage war.
Sicherheit.
Wenn er gut genug ist, lass ihn spielen. Aber dass er als Kapitän nach einer solchen Verletzung, ich habe genug Leute getroffen, die gesagt haben, pass auf, der macht kein Profispiel mehr mit der Verletzung, die er da hat und der wiederkehrenden Verletzung. Mhm. Dass der mit sich selber auch noch zu tun hatte und dass das dann nicht von den Jüngeren das ist unser Kapitän, der kann uns jetzt führen, anerkannt wird, das kann ich nachvollziehen. Also nochmal, nicht lass Neuer raus, weil er nicht gut genug ist. Wenn er gut genug ist, spielt er. Aber dass er hinfährt mit all den Zweifeln davor und mit der Garantie, er wird spielen, ich glaube nicht, dass das ein Zeichen war, das in der Mannschaft funktioniert hat.
Und das war der Kapitän.
Wir müssen nicht neu sagen, wir können auch Sami Khedira sagen, der einfach nicht in der guten Verfassung war, aber sich selber als Führungsspieler sieht, auch so auftritt.
Aber und dann, ich meine, in der guten Verfassung war wirklich kaum jemand. Das
muss man ja, so aber ich sage dann, wenn Viele nur als Probleme. Beispiel, wenn dann ein Sami Khedira einfach nicht gut spielt, aber dann trotzdem versucht einzuwirken, sagen wir mal, in der Kabine, dann ist es natürlich schwierig.
Sami ist ein Mentalitätsmonster, der beim WM-Titel, ich glaube, sein erstes Spiel im Champions-League-Finale damals gemacht hat. Also mit ähnlicher Situation, auch wie, glaube, es war sogar ein Kreuzbandriss, auch wie bei Manuel Neuer. Und der dann auch bei der WM sein mehr als großen Teil dazu beitragen hat, dass sie Weltmeister geworden sind. Ich glaube, das kommt auch immer auf die Mentalität der Spieler an. Aber ich bin vollkommen bei euch, dass es jetzt gerade eben so ist, dass man auch genau hingucken muss, wer verteidigt eigentlich nur noch seine Positionen und wer schwächt dadurch vielleicht auch andere Spieler. Ja, weil das, wenn man auch über eine Spielweise sich Gedanken macht, dann kannst du eigentlich beim Umschaltspiel, wenn deine Viererkette nicht mit nachschiebt, dann hast du Probleme. Ja, wenn die Viererkette aber nicht mit nachschiebt, weil sie vielleicht nicht mehr schnell genug nach hinten kommt, dann kriegst du auch wieder andere Probleme. Also da musst du jetzt genau hinschauen, wer kann diesen Umbruch einfach mitgehen, auch sportlich mitgehen. Und dann, wie Simon gesagt hat, gilt das Leistungsprinzip, aber man kann auch nicht sagen, jetzt hat das letzte Vierteljahr mal jemand einen Ball über 5 Meter regelmäßig gespielt. Der wird jetzt mein Spieler bei der nächsten Europameisterschaft.
Und da können die bisherigen Führungsspieler auch einen großen Beitrag leisten, denn die sind ja immer noch mit dabei. Wenn ich an Thomas Müller zum Beispiel denke, der gerade in den letzten Tagen eben dafür stand, dass dieser Umbruch jetzt auch so auf den Weg gebracht wird. Das ist, glaube ich, auch ganz entscheidend, wie sich diese Spieler dann verhalten. Es sind ja nicht nur die 11 Spieler, die auf dem Platz stehen, sondern die weiteren Spieler, die mit dabei sind. Und da, glaube ich, ist es jetzt auch ganz wichtig für die jungen Spieler, dass die Älteren oder die Weltmeister, wenn sie so wollen, dass die da auch mithelfen und jetzt auch das Ganze mit unterstützen. Und ich finde, das haben sie in den letzten Tagen sehr gut gemacht. Also jedenfalls ist mir das in Leipzig so aufgefallen.
Ja, die Frage ist, ob sie es dann vor der WM weiter unterstützen. Weil jetzt ist es natürlich leicht zu sagen, naja, lassen jetzt mal die Jungen spielen. Es ist so erst in eineinhalb Jahren wieder ernst.
Ja, aber die Frage stellt sich eben auch erst in eineinhalb Jahren.
Das stimmt.
Und jetzt aktuell geht es darum, diesen Umbruch mitzunehmen.
Ja, absolut.
Und ich glaube, dass das natürlich jeder erlebt in seiner Karriere, dass man irgendwann nicht mehr das Gefühl hat, man ist auf dem Zenit. Und dann sich eine Rolle in der Mannschaft vielleicht auch wieder ein bisschen verändert, trotzdem eine starke Rolle einnehmen kann, aber dass man auch natürlich akzeptiert, dass manche Jüngere natürlich richtig kratzen, sozusagen an der eigenen Position.
Aber du hast doch nicht akzeptiert, dass ein anderer für dich spielt, oder? Freiwillig.
Nein, aber ich habe schon akzeptiert sozusagen den Konkurrenzkampf dann um die Position und wollte mich trotzdem versuchen durchzusetzen. Ich glaube, das ist wichtig, nicht Führungsspieler zu sein und sagen, okay, ich halte den anderen klein, sondern das verändert sich im Laufe der Karriere einfach. Und dann weiß man schon, der Jüngere, der ist auch nicht mehr so schlecht. Und dann sozusagen den Konkurrenzkampf anzunehmen. Ich glaube, das ist ein Verhalten, was man im Laufe der Zeit ändern muss.
Und gerade, weil in den letzten Tagen Lukas Podolski vom einen oder anderen man so wahrgenommen hat, dass die sich lächerlich gemacht haben über ihn. Lukas Podolski war für mich in Brasilien einer der Garanten dafür, dass wir Weltmeister geworden sind, obwohl er nicht viele Minuten auf dem Platz verbracht hat, aber der hat im Hintergrund ganz, ganz viel dafür getan, um die Mannschaft mit zusammenzuhalten. Und deswegen kommt es eben darauf an, dass hier die Mannschaft als Team auftritt. Und das war dieses Mal ganz anders als gegenüber vor 4 Jahren.
Also dieses Phänomen, was Sie da beschreiben, habe ich nie verstanden. Wenn einer nicht auf dem Platz steht, warum er dann so hilfreich sein kann?
Dann braucht es auch keine Stimmung. Trainer, die stehen auch nicht auf dem Platz. Und ich glaube, dass Trainer ganz entscheidend sind, Herr Helmert.
Das sagen Sie.
Du natürlich nicht, das ist mir schon klar.
Gut, ich war nicht Nationalspieler, das räume ich ein. Ja. Aber ich finde trotzdem das Trainer wichtig.
Stellen Sie sich vor, wir hätten auf jeden Trainer gehört, ne, Simon?
Vielleicht sollten Sie wieder ein bisschen wichtiger werden.
Ich möchte den Job nicht machen, muss ich nochmal sagen.
Ja, definitiv, du könntest ihn auch nicht machen.
Alles gut.
Das ist keine Phrase, das ist die Wahrheit.
Schön, dass du auch mal wieder was sagst an der Stelle. So, komm, wir machen eine Pause. Das macht
keinen Spaß. Macht ja keinen Sinn.
Gleich sprechen wir mal über die jungen Wilden. Das wollen wir noch mal gucken. Kai Havertz, einer der großen Gewinner. Das haben zumindest die meisten gesagt. Ich weiß nicht, wie Wolfgang Trepper das sieht. Und Sie haben wieder die Chance, 100.000 Euro zu gewinnen. Ich drücke Ihnen die Daumen. Bis gleich. Von Adel und Bent, live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen beim Check24 Doppelpass. Und Ruth stellt uns jetzt mal den neuen Shootingstar von Donnerstag vor.
Den neuen Shootingstar für seit Donnerstag. Ja, wenn du damit Kai Havertz meinst, dann mache ich das sehr gerne. Ich will aber erstmal nochmal auf den Modus der Nations League eingehen, um Ihnen mal zu zeigen, was denn jetzt die Folgen dieses Abstiegs sind. Also, wir sind abgestiegen, da hilft alles nichts mehr. Dieses Jahr war wirklich mau für die Nationalmannschaft. Wir gucken nochmal auf die Tabelle, haben einen Punkt gesammelt. Es hilft also auch kein Sieg mehr gegen Holland irgendwas. Wir werden dann in der nächsten Nations League Runde in der Liga B spielen. Das sind dann also die, ja, manche die nicht ganz so attraktiv sind. Dazu geht dem DFB auch eine Menge an Geld verloren, rund 1,5 Millionen Euro. So viel also schon mal zum Ausblick. Und trotzdem lohnt es sich für die Nationalmannschaft, am Montag gegen die Niederlande noch ein gutes Spiel hinzulegen. Das sieht auch der Teammanager Oliver Bierhoff so.
Der Frust ist erstmal groß, auch wenn wir es uns selber natürlich eingebrockt haben und wir müssen uns an die eigene Nase packen. Trotzdem hat sich jetzt für Montag nichts geändert. Wir wollen aus Prestigegründen natürlich das Spiel gewinnen. Wir wollen die Entwicklung weiter vorantreiben und natürlich eine möglichst gute Position auch für die Auslosung am 2. Dezember für die EM-Quali schaffen.
Genau, das ist nämlich der springende Punkt. Darum geht es jetzt noch, um die EM-Quali für dann eben die Euro 2020. Denn da sollten wir unter die besten 10 dieser Nations League eben kommen. Sie sehen jetzt gerade das aktuelle Tableau. Da liegen wir auf Platz 11, sind also raus aus dem Lostopf 1 aktuell. Das heißt, wir kämpfen im Fernduell mit Polen, Kroatien, auch noch ein bisschen mit England um diesen letzten 10. Platz. Oder es könnte auch tatsächlich noch ein bisschen höher gehen. Fakt ist, wir wollen natürlich in diesen Lostopf 1, denn sonst würde bei der EM-Quali ja direkt ein schwerer oder mehrere schwere Gegner winken. Und jetzt kommen wir doch gerne auch auf die junge Truppe, auf zum Beispiel Kai Havertz und die Frage an die Runde, ob denn dann eben solche junge Persönlichkeiten auch wirklich diejenigen sind, die dann diesem Druck standhalten können.
Simon, bei der Tabelle hast du gerade ein bisschen stutzig geguckt, aber Kai Havertz kennst du ja sehr, sehr gut. Erzähl uns ein bisschen was über ihn.
Ja, der ist mir bekannt. Ist natürlich ein sehr, sehr guter Spieler. Sind sehr froh, dass er bei Bayer Leverkusen spielt. Ist ganz jung zu uns gekommen und hat einen tollen Weg gemacht.
Wie lange spielt er noch in Leverkusen?
Das werden wir sehen, aber er hat noch einen langfristigen Vertrag. Von daher glaube ich, dass er noch einige Zeit auch bei uns spielen wird. Ja, und das... Ich glaube, für ihn auch wichtig ist, was man jetzt nicht vergessen darf, das war sein erstes Spiel vom Beginn der Nationalmannschaft. Also, dass ihm auch die Ruhe und Zeit zu geben, da reinzuwachsen in die Truppe, dass er ein toller Spieler ist, das wissen wir. Aber auch der braucht ein bisschen Zeit.
Wie sehr hat sich die Aufstellung gewundert? Habe ich eben am Anfang schon mal gefragt. Das System hat sich auch ein bisschen geändert, war mein Eindruck. Ne? Durch die Aufstellung? Mittelfeld? Havertz zum fast ein Zehner?
Ja, eben nicht mehr die Ballbesitz spielt, sondern mit den Jungen kannst du auch etwas anders spielen als mit Toni Kroos. Für mich wird spannend sein, wenn Toni Kroos wiederkommt, wie spielst du mit Toni Kroos dieses System? Kann er noch mitmachen, das was Tony ja vorhin gesagt hat?
Ja, wo spielt er denn da?
Er wird einer von den zwei zentralen Mittelfeldspielern wahrscheinlich sein. Aber ich halte im Umschalten die Dreierkette schon für ein interessantes System, weil auch bei Ballverlust das Zentrum relativ schnell geschlossen werden kann. Aber das sind ja dann die Aufgaben, die Jogi Löw bewältigen kann. Ich denke auch, dass die Viererkette nach wie vor ein Thema bleiben wird. Es wird auch darauf ankommen, du spielst nicht, Gott sei Dank, egal auf welcher Position, in der Euroleague, in der Europameisterqualifikation, nicht jede Woche gegen Frankreich und gegen Holland, sondern wie wir schon gespielt haben, auch mal gegen Albanien und gegen Luxemburg. Und dann brauchst du auch Lösungen, mit dem Ball, und zwar auch aus einer dominanten Spielanlage. Also der DFB wird auch alles tun. Ich weiß, dass sie das jetzt auch schon machen. Es wird keinen Cut wie 2002 geben, ja, sondern es geht gerade eben darum, Dinge zu verfeinern, auch wieder in der Spielweise zu verfeinern. Ja. Es gibt grundsätzlich nur 4 Spielsituationen, und mit denen werden sie umgehen, und da werden sie sich auf das nächste Niveau begeben, da bin ich überzeugt.
Hm. Welche 4 meinst du?
Entweder du hast den Ball, du spielst gegen den Ball, du verlierst ihn oder du gewinnst ihn, und dann noch die Standardsituation ist dann wieder dein Thema.
Also Viererkette, Dreierkette, die Mannschaft, die sich, oder der Club, der sich das heute noch leisten kann, zu sagen, wir spielen nur ein System und das ist unser System, den musst du mir mal zeigen auf internationalem Niveau. Das ist das Banalste von der Welt. Du wirst mehrere Dinge spielen können müssen. Weil so einen Ruf werden wir immer noch haben, egal wie diese WM war. Wenn es gegen die Kleinen geht, werden die nicht sagen, so jetzt rennen wir mal diese schlechten Deutschen mal kurz und klein, sondern ihr seid doch die Ex-Weltmeister.
Anforderungen an Nationalspieler zu unserer Zeit, ne? war ein bisschen einfacher. Du brauchst noch nicht antworten, ne? Okay. Oder? Ja, ich musste hinten nur 2 Kämpfe gewinnen, du durftest sogar...
Ja, in Libero gab es in meiner Zeit nicht mehr wirklich.
Ja. Also aber heute, in der heutigen Zeit muss man schon viel, viel mehr können.
Ein Fußballer muss alles können heutzutage. Nur ein kompletter Spieler ist ein guter Spieler. Dass vielleicht gerade deshalb nicht alles perfekt lief zuletzt, könnte die richtige Schlussfolgerung sein. Denn die Nachwuchsarbeit beim DFB und in den Leistungszentren hat im vergangenen Jahrzehnt viel Wert darauf gelegt, Allrounder herauszubringen, Alleskönner, die nahtlos in Systeme passen, somit irgendwie austauschbar sind und, natürlich, geschult im Umgang mit Fans und Medien. Der klassische Abräumer vor der Abwehr hat genauso ausgedient. wie der Strafraumstürmer, der zwar Tore macht, aber eher wenig Defensiv- und Aufbauarbeit leistet. Und wer dann noch gerne mal aneckt und nicht immer hundertprozentig tadelloses Benehmen zeigt, fällt sowieso leicht durchs Raster. Aber egal ob charakterlich oder rein sportlich, der deutsche Fußball braucht auch spezielle Typen.
Wie ist das in Leverkusen, im Nachwuchsbereich?
Gut, also gut. Ich glaube, dass darauf eingehen, dass es schon natürlich trotzdem wichtig ist, dass der Fußballer auch auf allen Positionen Fähigkeiten hat, mitzuspielen und den Anforderungen des modernen Fußballs gerecht zu werden. Weil, was Marcel sagte, das System, das verändert sich ja teilweise auch im Spiel oder andere Anforderungen an einzelne Positionen. Und deswegen, glaube ich, muss man schon eine Basis der Grundausbildung sozusagen haben. Aber was dann on top ist, natürlich, welche Waffe hat ein Spieler? Welche Waffe hat er, um wirklich herauszustechen? Und ich glaube, dass wir da einfach auch den Spielern ein bisschen mehr Raum geben müssen, dies zu entwickeln und nicht nur in einem Spielkorsett sozusagen oder so einen Matchplan ganz früh schon in der Jugend reinzupacken.
Warum haben wir das denn überhaupt gemacht? Weil das mal eine Zeit lang erfolgreich war oder warum?
Ich denke, weil es gerade nach 2002 darum ging, da auch Strukturen aufzubauen. Und Strukturen denken immer in Schubladen. Ja. Und da war es sicherlich auch notwendig, diese Spezialisierung, weil man auch gesagt hat, wir haben einfach, die Holländer waren auch da ganz vorne mit dabei. Wir haben nicht so diese Spieler, die dann auch wieder 1 gegen 1 auflösen können. Also zeig mal jemand, wie er 1 gegen 1 auflöst. Aber wie Simon gerade gesagt hat, jetzt geht es halt nicht mehr darum, 1 gegen 1 aufzulösen, sondern 1 gegen 1 aufzulösen in der 86. wenn du in einem Weltmeisterschaftsfinale 1-0 hinten liegst. Und ich glaube, in die Richtung muss es mehr gehen. Auch bei der Trainerausbildung, da wurde auch drüber gesprochen, wir hatten letzte Woche eine Trainersitzung, wo es auch Änderungen geben würde, auch beim DFB Änderungen geben würde, auch ich glaube auch das Bild des Nachwuchstrainers noch mehr zu schärfen, auch aus seiner Historie heraus, ist es ein Ex-Profi, ist es mehr ein Laptop-Trainer, ja, da musst du dann, damit kannst du arbeiten, damit musst du dann auch arbeiten, aber ich glaube, die Einbindung der Mentalität ins Training wird ein ganz, ganz großes Thema sein. Ja, dieses auch, Wann kommen die Spieler in die Nachwuchsleistungszentren? Wann hast du deine 10.000 Übungsstunden, um einen Bewegungsablauf zu automatisieren? Und wann musst du auch Platz geben, um die Persönlichkeit auszubilden?
Was man sehr viel aus den Vereinen hört, ist, dass die Nachwuchsausbildung eigentlich jetzt eine Trainerausbildung geworden ist. Damit will ich sagen, dass viele Trainer die Chance sehen, weil es ja natürlich auch einen regelmäßigen Weg gibt, gleich in die Profijobs von der U23, von der U19, sich da zu verwirklichen und eigentlich mehr darauf abzielen, ihre Taktik auf den Platz zu bringen, Ergebnisse auf den Platz zu bringen, als die individuellen Spieler selbst zu fördern, um selber besser dazustehen.
Ja, die Argumentation ist mir klar, aber es ist Aufgabe der Leiter der Leistungszentren, ganz klar. Ja, dass diesen Anspruch, ich habe mit Hannes Wolf noch gesprochen, der hat gesagt, er ist total aufgegangen und er hat auch eine Zeit gebraucht, um sich auf diese unter 17-Jährigen, am Anfang dann noch unter 19-Jährigen einzustellen. Das ist ganz klar Aufgabe der Nachwuchsleistungszentren, zu sagen, du kannst dich bei uns weiterentwickeln, aber wenn ich nur ansatzweise sehe, dass du jemand mit einem Relative Age Effekt nicht spielen lässt, der also spät im Jahr geboren ist, nur weil er vielleicht physisch ein bisschen hinterherhinkt, dann bist du halt nicht mehr weiter unser Trainer. Aber was ist daran schlecht? Ich meine, die Trainer, die sich jetzt aus den Nachwuchsleistungszentren auch teilweise durchgesetzt haben, die haben schon auch in der Bundesliga jetzt auch bewiesen, dass sie Qualität haben.
Die sind auf jeden Fall gut. Die Kritik, die man nur hört oder wo jetzt, glaube ich, der ein oder andere Verein, auch übrigens Stuttgart, drüber nachdenkt, ist eben, kommt dabei die individuelle Ausbildung zu kurz, wenn der Trainer versucht, eigentlich selber über diesen Weg einen besseren Job zu bekommen und sich selber gut darzustellen.
Also Weiterentwicklung an sich des Trainers ist ja erstmal kein Problem. Also auch nicht Problem für eine Nachwuchsmannschaft. Vielleicht den eigenen Karrieregedanken über die individuelle Entwicklung des Spielers zu stellen oder der, das ist ja dann ein Problem, wenn du so einen Trainer hast. Aber an sich glaube ich einfach, dass wir eben auch gefordert sind im Nachwuchsleistungszentrum, die Trainer zu entwickeln. Ja, und wenn dann tolle Trainer rauskommen und ihren Weg dann Richtung Bundesliga machen, ist ja überhaupt gar kein Problem. Nur mit welchem Ansatz? So. Kommen Sie sozusagen in die Bundesliga, weil Sie versuchen, schnellstmöglich Erfolg zu haben in der Jugend?
Das ist
oder sind Sie einfach wirklich richtig gute Trainer und entwickeln Spieler und Mannschaften?
Also, wenn so ein Trainer dann hochkommt, dann steht dahinter, war deutscher Meister U17, war deutscher Meister U19. Es steht nicht drin, nehme ich an, für euch das Entscheidende sein muss, hat den und den und den und den rangeführt bei uns an die, an die Profimannschaft.
Profis, ja.
Das ist 100-mal wichtiger als Wochen ja. U17, U19.
So ist es.
Und ihr redet aber alle nur von Weiterentwickeln. Die individuellen Fähigkeiten in jeder Hinsicht werden eigentlich zwischen 6 und 12 Jahren bei jungen Menschen erzeugt. Da ist aber niemand in den Nachwuchsleistungszentren. Ich glaube, wir brauchen jetzt auch ein völliges Umdenken und eine ganz andere Aufbruchsstimmung, um uns wieder auf das zu besinnen, dass so eine Ausbildung über viele, viele Jahre hinweg erfolgt. Und wir wissen, dass bei den 13-Jährigen, die später mal Nationalspieler werden, so gut wie niemand in den Nachwuchsleistungszentren und in den Akademien der Bundesliga-Clubs ist. Und ich glaube, darauf müssen wir jetzt den Blick mit richten. Ich zum Beispiel von meiner Funktion her, ich denke an die WM 2034. Die Spieler, die dann Nationalspieler sein werden, die sind alle schon geboren und die sind auch alle schon, fast alle jetzt schon in Fußballvereinen, aber so gut wie niemand bei einem Profiklub. Und deswegen, genau an der Stelle ist es eben so wichtig, dass 25.000 Vereine im Fokus sind. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass der Profifußball auch sagt, da kümmern wir uns auch mit drum und nicht nur darüber diskutiert, wie Spieler, die angeliefert werden, dann weiterentwickelt werden. Denn wenn die nicht mit den individuellen Fähigkeiten kommen, dann wird man aus denen auch keinen Weltmeister mehr machen können.
Aber wenn wir natürlich über den Top-Bereich sprechen, dann müssen wir über die Ausbildung im Top-Bereich auch tatsächlich sprechen. Ja, dass du diese Basis dann hast, aus der die Spitze dann hochgeht, das ist, glaube ich, ganz normal. Übrigens kann ich nur sagen, ich möchte an die WM 2034 mit 68 Mannschaften noch gar nicht denken.
Also erstmal
nur 68. Ich habe gerade nachgedacht, wie alt ich dann bin. Das hat mir viel mehr Sorgen bereitet.
Das ist doch genau, das ist aktuell genau der Fehler, den wir machen, dass wir gar nicht so sehr wahrnehmen. Die oberen Jugendnationalmannschaften, die liefern noch ganz ordentliche Ergebnisse, aber wir haben tatsächlich gewisse Probleme in den unteren U16, U17 Jugendnationalmannschaften. Das hat aus meiner Sicht auch etwas damit zu tun, dass wir uns zu wenig darauf konzentrieren, wie wir in den Anfangsjahren dafür sorgen können. Übrigens, Trainerausbildung ist da auch dann ein Thema.
Was sind denn die Veränderungen? Hat der Alex gerade angesprochen,
ja gut,
die der DFB jetzt beschlossen
hat. Ich glaube, das sind jetzt eher Veränderungen gemeint gewesen.
Nur der Profitrainer oder was?
Nee, dass die Aufteilung der Trainer, aus was für einer Ebene komme ich und wie kann ich den dann spezifisch entweder in der Profibereich ausbilden oder im Nachwuchsbereich auch besser ausbilden. Ja, also das war ein Thema jetzt auf der Trainerfortbildung auch. Und der Tobias Haupt, der Leiter von der Akademie, hat es auch schon bestellt. Ich glaube, das gibt es auch. Aber irgendwann wird die Grenze erreicht sein. Irgendwann ist man bei den 6-Jährigen und dann überlegt man sich, was für Strukturen. Und die können nachher alles. Aber du holst es so früh in die Leistungszentren, dass es...
Ja, aber erstens passiert das nicht, Gott sei Dank nicht. Wir müssten nämlich auch mal über all die vielen jungen Menschen nachdenken, die mit dem Traum als 12-Jähriger zu Bayern München oder zu BVB gehen und dann mit 14 wieder aussortiert werden. Das sind nämlich die Probleme, die wir dann haben in den Verbänden, weil nur die Besten übrig bleiben. Deswegen ist es gut, dass wir dafür sorgen, dass die Kinder bei ihren Familien bleiben und dass sie vor Ort bestmöglich ausgebildet werden. Und genau an der Stelle muss der Profifußball mithelfen. Und deswegen muss man anerkennen, die große Leistung, die in diesen vielen tausend Fußballvereinen in Deutschland da erbracht wird.
Wie kann er denn helfen, Herr Koch, der Profifußball? Oder wie sollte er aus Ihrer
Sicht? Zunächst mal natürlich durch Geld.
Gut, klar. Das ist aber eine klare Aussage.
Ja, klar. Klar, und es ist jetzt auch in den letzten Monaten ja einiges an Verbesserungen passiert. Also wir haben jetzt ja von der Bundesliga die Zusage nicht nur bekommen, sondern auch umgesetzt bekommen, dass jetzt bis zum 6. Lebensjahr zurückgehend honoriert wird, wenn ein Spieler später einen Profivertrag etwa bei Bayer Leverkusen bekommt. Das ist ein großer Fortschritt. Das ist wenigstens mal eine Form von Anerkennungskultur, dass die Verantwortlichen in diesen Clubs merken, ja, wir haben auch unseren Beitrag dazu geleistet, um später ein ganz großer zu werden. Jetzt weiß ich nicht, bei wem Sie in ganz jungen Jahren mitgespielt haben, aber ich glaube, es war auch nicht immer der spätere Profiklub. Und da sind ganz, ganz viele Menschen mit tätig, die im Übrigen in diesen Tagen damals alle das unentgeltlich gemacht haben. Und genau da müssen wir dazu kommen, dass das ganz anders wieder anerkannt wird.
Ich habe auch das ist auch ein gesellschaftliches Problem, ja, dass du diese Leute halt nicht mehr in der Vielzahl dann auch findest. Ja, dass die Selbstverwirklichung natürlich ein großes Thema heutzutage ist und ich da nicht zwingend dann bei -8 Grad im Dezember noch oder auch zu einem Hallenturnier mitfahren muss, wenn ich mit meinen Söhnen eigentlich zum Skifahren gehen will. Aber ist, glaube ich, auch schon länger ein Problem in der Gesellschaft.
Es ist länger ein Problem, aber gerade wenn wir uns einig sind, dass Ausbildung zum Beispiel von individuellen Fähigkeiten schon bei 6-, 7-, 8-Jährigen beginnt, dann ist es eben umso wichtiger, sich darüber Gedanken zu machen, wie kann ich überall draußen in den Vereinen Hilfestellung geben, dass bestmöglich ausgebildet und trainiert wird. Das wird niemals mit hohen Honoraren gehen. aber mit bestmöglicher Qualifizierung. Also wir haben Wissen online inzwischen ja im DFB sehr stark installiert. Und ein Zusammenwirken, um den ehrenamtlichen Trainern auch das Gefühl zu geben, sie leisten einen großen Beitrag dafür, dass später unsere Clubmannschaften und die Nationalmannschaft sehr erfolgreich sind, das wäre dann schon ein großer Fortschritt. Das ist in den letzten Jahren deutlich zu kurz gekommen, wo doch über viele, viele Amateur-Jugendtrainer ja eher ein wenig lächelnd hinweggegangen worden ist und man nur gesagt hat, das, was bei 16-, 17-, 18-Jährigen in den Akademien der Nachwuchsleistungszentren der Profiklubs stattfindet, ist das Entscheidende.
Ah, das weiß ich nicht, ob das unbedingt ist, vielleicht auch je nach Vereinskultur, aber das bei uns ist das schon klar, dass wir haben, das Fundament unserer Jugendmannschaft ist immer, sind die Nahgebietsspieler sozusagen aus dem Umland von Leverkusen und da wissen wir schon, dass wir versuchen, die auch zu unterstützen, kooperativ sind, wenn sie mal reinkommen wollen, unsere Nachwuchsarbeit sehen wollen, dass wir Hilfestellung geben. Also ich glaube schon, dass die Profiklubs auch da sensibilisiert sind, zu sagen, okay, wir müssen die
ist viel passiert, gebe ich Ihnen recht, aber es ist wichtig, dass wir erkennen, dass wir hier an gemeinsamen Strukturen arbeiten müssen, dass wir eben unterstützen müssen in jeder Region, wo ein Profiklub beheimatet ist. Wir machen das übrigens in Bayern auch. Wir dort, wo die Bundesliga-Clubs sind, sollen die besten kleinen jungen Spieler natürlich in die Akademien schon auch als Zehnjährige gehen. Aber in den Regionen, wo wir etwa in Bayern keine Profiklubs haben, dort müssen wir eben Nachwuchsleistungszentren bilden. Und da wäre es wieder wichtig, dass die Profiklubs das auch entsprechend mit unterstützen.
Aber da beißt sich die Katze ja irgendwann dann auch in den Schwanz. Wenn Sie vorhin selber sagen, letztendlich das, was helfen kann, um diese Sachen zu machen, die Sie gerade erklärt haben, dann brauchen wir mehr Geld. Und letztendlich scheitert immer alles am Geld. Und dann passiert sowas, dass der DFB mit Juhu so eine Kotelett-Veranstaltung wie die Nations League hochjubelt, weil dadurch wird wieder Geld generiert. Da braucht man, wie Sie sagen, um auch Sechsjährige schon ranzuführen. Irgendwann überlegen wir dann, ob wir pränatal schon irgendwas machen können, um die Profis zu kriegen. Letztendlich geht es, und du hast gerade gesagt, wir überlegen dann, wie wir Hilfestellung leisten können. Sie sagen, die Leute, die das ehrenamtlich machen, müssen auch eine Anerkennung kriegen. Es geht letztendlich alles ums Geld. Und da ist die Sache nicht ehrlich genug. Das muss man sagen, dass es ums Geld geht, dass das eingespielt werden muss. Und das geht nur mit vielen verschiedenen Maßnahmen, wo wir nachher noch drüber sprechen, die den Fans letztendlich nicht gefallen.
Ja, aber
und da gibt es dann das Problem. Es geht um Geld.
Aber weil Sie die Nations League jetzt zum wiederholten Mal angesprochen worden ist, zum ehrlichen Bewertung der Nations League gehört auch, dass das eine ziemlich singulär deutsche Sicht der Dinge ist. Ich war gestern Abend bei Italien gegen Portugal, 75.000 Zuschauer. Ich war vor 8 Wochen für die UEFA bei Spanien gegen Kroatien, ein völlig ausverkauftes Haus. Die Nations League ist völlig unbestritten eine große Erfolgsgeschichte in Europa, vor allen Dingen auch für die vielen Länder, die auf diese Art und Weise in einem Wettbewerb spielen können, die bei Freundschaftsspielen überhaupt keine Attraktivität mehr hatten. Und morgen Abend werden wir erleben, und das macht das Spiel dann ja auch so interessant, dass es für die Holländer ja darum geht, noch Gruppensieger werden zu können, wie wichtig das dort ist. Und wenn Sie gestern die Portugiesen erlebt hätten, die jetzt das Final Four wahrscheinlich ausrichten werden, dann haben Sie sehen können, was dieser Wettbewerb für einen Stellenwert gewonnen hat.
Das verstehe ich. Herr Koch, fragen Sie doch mal einen normalen Zuschauer, die konnten ihn doch alle vor einem halben Jahr nach der WM schon. Konnte Ihnen doch niemand erklären, wie diese ganze Veranstaltung funktioniert. Niemand wusste das. Spieler in Interviews, die da mitgespielt haben, wussten nicht, in welchen Pott sie gehören und wo da reingefummelt wird. Morgen wird es deswegen interessant, damit wir in einen bestimmten Lostopf kommen. Ja, jetzt mal ganz ehrlich, geht's noch? Das ist ein Fußballspiel. Und es ist doch vollkommen wurscht, ob wir dann die Schweiz zugelost werden oder Frankreich. Soll ich Ihnen sagen, was nach der Auslosung passiert? Alle werden sich hinstellen und sagen, das ist gar nicht so eine einfache Gruppe, die wir haben. Das wird passieren. Ist doch verrückt.
Also ich glaube nach wie vor, wenn du im Top D bist, dann spielst du ja nicht gegen Deutschland. Also das heißt, diese Spiele, die dort stattfinden unter den Teams der Gruppe D, die sind nicht interessant. Ich habe das Vergnügen, in Dänemark zu trainieren. Wir hatten im letzten Spiel mit der Nationalmannschaft, auch aus Gründen, weil die Nationalmannschaft nicht antreten ist, 7.000 Zuschauer. Also das ist nicht nur eine Erfolgsgeschichte. Und ich glaube, man muss es auch immer aus der anderen Sicht sehen, nämlich die der Spieler und auch die der Trainer. Ja. Die Trainer waren, glaube ich, gar nicht eingebunden in, dieses Entscheidungsprinzip, genauso wenig wie beim Videobeweis übrigens. Und dann sollst du aber wieder die Leistung abliefern. Natürlich ist es doch von der mentalen Belastung auch für die Spieler was anderes, vor allem nach der WM, wenn du dann gegen Frankreich und gegen Niederlande spielst und du genau weißt, du solltest dir jetzt keinen Patzer mehr erlauben. Ja, das finde ich ganz menschlich.
Die Aufstellung gegen Russland ging nur gegen Russland, weil es ein Freundschaftsspiel war. Und kein Nations League und kein Wettbewerbsspiel.
Kein Quali?
Auf den, ja. Und dieses wird fehlen. Ich habe das ja auch nie groß geschätzt. Also die deutsche Mannschaft fährt nach San Marino. Leute, und dann kommen da 3000 Zuschauer. Das war nur ein Quali-Spiel. Solche Freundschaft und das in Freundschaft, das
macht auch. Ja, aber Marcel, da haben so Spieler wie wir beide auch mal ein Tor schießen können. Das war schon schön.
Ja, wenn es dafür gut war, dann im Nachhinein lass es uns absegnen.
Ja.
Nur heute wird es nicht gehen. Aber aus der Krux wirst du nicht rauskommen. Es wird immer mehr verlangt und es wird zu viel von Spielern verlangt. Wir haben vorhin darüber geredet, warum haben die bei der WM die Älteren Motivation, was auch immer. Warum? Weil es wird zu viel verlangt. Und noch ein Wettbewerb und noch ein Wettbewerb. Ja. Das Jahr ist nicht lang genug für das. Und ein Mensch, und wenn er noch so gut und so viel besser trainiert ist, als es früher der Fall, als es bei euch vielleicht noch der Fall war, weil sich vieles weiterentwickelt hat. Nein, du warst austrainiert. Also sich vieles weiterentwickelt hat, der kommt an seine Grenzen. Mhm. Und wir versuchen mit Wettbewerben diese Grenzen immer weiter zu schieben.
Der entscheidende Punkt, Herr Reif, ist schon der Spielkalender. Ist für die Nationalmannschaften weder durch die Nations League noch durch die Erweiterung der Weltmeisterschaft.
Ich kenne das Argument, aber das ist ausgeweitet worden. Das ist kein schlagendes Argument, weil nochmal, wir haben doch eben gesagt, weil es ein Wettbewerbsspiel mit anderem Anspruch, als wenn du gegen Russland. Gegen Russland, das Spiel hatte doch etwas fast anarchisches.
Das war nett.
So lang aus der Zeit.
Ja, da muss die Belastungsdiskussion aber anders geführt werden, weil wir waren uns doch einig, dass die Zeit der Freundschaftsspiele überholt ist. Das interessiert niemand. Und nochmal, das wollte ich eigentlich eben nur zum Ausdruck bringen, wir müssen auch ein bisschen die Sichtweise außerhalb der Top 4, 5 Nationen mitsehen. Sie haben vorher mit 68 Ländern gesprochen, die wird es bei der WM vermutlich nicht geben. Aber wir müssen auch mal erkennen, dass ein Spiel Indien gegen China in Deutschland niemand begeistert. Es schauen dann aber möglicherweise eine Milliarde Menschen auf der Welt dieses Spiel an. Und deswegen müssen wir uns immer auch in die Lage versetzen, wie wird außerhalb von Deutschland oder von Spanien, England die Situation gesehen. Und das erklärt dann oft die Probleme, die wir haben mit solchen Wettbewerben.
Das macht jetzt mal Sinn.
Boah, Zustimmung, wunderbar. Dann reden wir gleich noch ein bisschen über die Nachwuchsleistungszentren, die Nachwuchsarbeit und die Kluft zwischen den Fans und dem DFB. Dr. Rainer Koch wird uns dazu einiges erzählen können. Hi, von Hadeln und Bent, live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen. Wir sind zurück beim Check 24 Doppelpass und Ruth macht weiter.
Mit der Frage der Woche, die wir jetzt auflösen wollen. Unser Live-Voting hat ein ganz deutliches Ergebnis. Ist die Zeit der Weltmeister tatsächlich abgelaufen? 85% unserer User sagen ja. Und die meisten meinen, dass eben ja die Weltmeister schon seit längerer Zeit ihrer Form hinterherlaufen und dementsprechend ein radikaler Umbruch vonnöten sei. Und mein Kollege Florian Plettenberg hat eine steile These aufgerufen. Er sagt nämlich, Löw muss von Holland lernen. Ausgerechnet von Holland, die bei der EM 2016 und bei der WM in diesem Jahr gar nicht dabei waren. Er meint damit nämlich, dass Holland es wirklich hinbekommen hat, einen ganz radikalen Umbruch erfolgreich zu praktizieren. Lesen Sie gerne mal nach. Auf unserer sport1.de-Seite gibt es den Kommentar zu lesen. Und jetzt wollen wir natürlich Ihre Meinung hören, liebe Zuschauer am Dopafon.
Die Zeit der übersättigten Weltmeister ist schon lange abgelaufen. Man hat es 2014 verpasst, den radikalen Umbruch einzuleiten. Junge Spieler hätten schon viel eher gebracht werden müssen. Und auch Jogi Löw hat es verpasst, auf dem Höhepunkt seiner Karriere zurückzutreten und den Posten freizumachen für einen neuen, jungen, innovativen Trainer, der diesen Umbruch begleitet hätte.
Natürlich ist die Zeit der Weltmeister noch nicht vorbei. Es ist die Aufgabe des Bundestrainers, jetzt mit den Jüngeren eine gesunde Mischung aufzubauen, aber nicht plötzlich alt gegen neu austauschen.
Ich bin der Meinung, dass die Zeit der Weltmeister vorbei ist. Es fehlt am Tempo. Die Leute sind übersättigt. Wir haben junge Leute, die hungrig sind, die Titel gewinnen wollen, die ein ganz anderes Tempo gehen.
Die Zeit der tatsächlichen Weltmeister ist noch nicht abgelaufen, aber man muss jetzt einen Neubeginn machen und junge Spieler einbauen und die Älteren nur noch nach Leistung aufstellen. Ich bin überzeugt, morgen wird gegen Holland gewonnen und Joachim Löw wird das Richtige tun und junge Spieler einbauen.
Ich glaube, es ist 2-2 ausgegangen, wenn ich das richtig mitbekommen habe, oder? Übersättigt ist auch so ein Begriff. Ne? Der ist nicht schön, ne?
Ja, also ich glaube...
Wann warst du übersättigt? Nee, übersäuert hieß das.
Übersäuert war es.
Übersäuert, Mensch.
Für uns. Nein, du brauchst ja eine Mischung, das, was auch kommt. Und das im Vergleich mit Holland vielleicht, also wir sind uns ja schon, glaube ich, alle einig, dass wir auch bei der nächsten Europameisterschaft dabei sein wollen, dass wir immer eine wettbewerbsfähige Mannschaft haben und nicht einfach sagen, okay, jetzt bauen wir jetzt 4 Jahre eine Mannschaft vielleicht auf, sondern deswegen wird es eine Mischung sein müssen.
Koch hat schon eben gesagt, wir haben vielleicht in den U-Mannschaften ein bisschen Probleme, aber du als Engländer wollte ich schon fast sagen, aber die Engländer haben irgendwie den Dreh bekommen, die haben total erfolgreiche U-Mannschaften. Was haben die gemacht? Was haben die geändert?
Na, die haben im Endeffekt nur ein bisschen aufgeholt, was jahrelang nicht funktioniert hat. Sie haben vor ein paar Jahren ein neues Programm verabschiedet, das es für die Vereine leichter gemacht hat, Talente an sich zu binden. Davor gab es sehr restriktive Regelungen, dass man nur aus einem bestimmten Umkreis Spieler in die Vereine holen konnte. Und das war dann für so Clubs, die in Ballungszentren wohnen, wo 3-4 andere Vereine sind, wahnsinnig schwierig, dann die Besten zu bekommen. Mhm. Dürften dann auch Leute aus anderen Gegenden einfach nicht verpflichten. Das hat man alles abgeschafft. Man hat ein bisschen die Ligastruktur der Jugendmannschaften professionalisiert. Es gibt jetzt eben auch Premier League, geregelte Spielzeiten für Jugendmannschaften. Aber die Engländer haben nach wie vor ein ganz großes Problem, das wir nicht haben. Und zwar, die produzieren sehr viele tolle 18-, 19-, 20-Jährige, aber diese Leute kommen nicht in die ersten Mannschaften rein. Das ist für die Bundesliga sehr gut, denn die Bundesliga sieht jetzt da eine Chance. Und das haben wir ja gesehen schon mit Jadon Sancho, das sehen wir auch mit Reece Nelson bei Hoffenheim, davor mit Lookman und mit Reece Oxford. Diesen Leuten dann in der Bundesliga die Möglichkeit zu geben, geregelte Spielzeiten auf Top-Niveau zu bekommen, denn in der Premier League kriegen sie diese nicht. Und du hast, da ist so eine, bei Jugendtrainern gilt das so als das Bermuda-Dreieck, diese Zeit, in der diese Spieler einfach verschwinden, weil sie keine Chance haben, regelmäßig auf hohem Niveau zu spielen. Und da ist die Bundesliga einen Schritt weiter voraus. Aber du hast vollkommen recht. Ganz viele Bundesligisten schauen gerade auf diese englischen Jugendmannschaften, weil man da sieht, dass da wirklich Top-Talente produziert werden. In der Quantität auch.
Also produziert hört sich jetzt natürlich an wie am Fließband.
Gezüchtet, ja.
Ja. Ist das wirklich so?
Im Moment, ja?
Aber was das machen Sie besser? Was machen Sie gut, sagen wir erstmal?
Also da sind verschiedene Faktoren kommen natürlich dazu. Also erstmal haben die Engländer in den letzten Jahren wirklich sehr viel Geld in die Hand genommen, das zu professionalisieren. Das war vor nicht langer Zeit ähnlich noch wie bei uns. Vor 15 Jahren, dass das dann der Onkel von dem Trainer gemacht hat oder irgendjemand auf der Basis von, ja, ich trainiere mal die U16, weil ich habe
nachmittags
genau nichts zu tun. Das wurde alles komplett neu gemacht. Auch viel mehr Geld in die Ausbildung der Trainer-Ausbilder gesteckt. Auch da gab es ganz große Schwierigkeiten. Die Engländer haben ja ein bisschen auch vielleicht das Vorbild für die deutsche Akademie, die vielleicht irgendwann mal entstehen wird, ein Riesenzentrum gebaut, ja. St. George's Park, wo Trainer auch ausgebildet werden.
Wo ist das?
Das ist in der Nähe von Birmingham. Mhm. Und also sie haben da viel verändert und natürlich, Alex hat es vorher schon gesagt, dieser Relative Age-Effekt, also dass natürlich gerade mit der Herkunft vieler dieser englischen Spielern, Migrations-Background, Eltern vielleicht aus Jamaika eingewandert oder aus Nordafrika, viele dieser Spielertypen physisch mit 16, 17 einfach auch weiter sind, athletischer, stärker, breiter. Und das fällt in diesen Jugendmannschaften stärker auf als vielleicht dann mit 25, 26. Das kann sich dann wieder ein bisschen nivellieren.
Ich finde aber, Sie haben auch einen ganz interessanten Ansatz. Michael Schönwalds, der Leiter von der Nachwuchsmannschaft beim DFB, hat ja vor kurzem auch ein Interview gegeben. In Liverpool zum Beispiel bis zu U15 haben die garantiert 3 Tage, wo sie nicht Fußball spielen. Drüber immer noch 2. Also dieses, dass du total geblättet bist am Ende der Woche, weil du ja eigentlich fast einen Zweitjobs hast. Ja, die machen nebenher auch noch die Schule und nebenher sind sie schon fast Profi in einem gewissen Bereich. Das zieht natürlich auch Energie zu einem gewissen Level. Auch bei Valencia wird 4-mal die Woche trainiert. Ja, und trotzdem bringen sie Spieler in La Liga. Also ich glaube, aber es hört sich immer so an, wie wenn wir dann Ideen haben, die wir jetzt mal im DFB rüberschieben. Also da schaffen schon auch nicht ganz untalentierte Leute, die natürlich auch mit den Ideen auch arbeiten. Aber alles, was du machst, alles, was du änderst, hat meistens einen Einfluss auf einen anderen Bereich. Und das musst du ineinander kriegen. Und dazu auch noch die grundsätzlichen Probleme unserer Gesellschaft. Ja, Kritik für Jugendliche ist ganz schwer aufzuarbeiten, weil an der Playstation niemand mit dir kritisiert.
Ja, wenn du draußen Fußball spielst, in einem 4 gegen 4, da musst du dich auch mal kappeln, da musst du dich auch mal zoffen. Ja, das passiert aber bei vielen Jugendlichen heutzutage nicht.
Ja, wenn ich noch einen Satz dazu sagen darf, aber was auch noch meiner Meinung nach ein bisschen besser bei uns funktioniert, ist die Persönlichkeitsbildung, Ausbildung. Denn ganz viele dieser Jugendspieler werden dazu gedrängt, von den Vereinen aktiv, anders Liverpool ist, glaube ich, da die große Ausnahme, mit 16 schon aus der Schule rauszugehen. Es wird auch Druck ausgeübt, dass sie sich nur auf den Fußball konzentrieren. Und dann 99% dieser Spieler landen natürlich dann auf der Halde mit 18, 19.
Weil sie es nicht schaffen, haben sie dann nicht mehr schaffen,
genau. Sagen, ne? Und es ist ganz schwer, dieses Rad zurückzudrehen. Denn es gibt einen unheimlichen Wettbewerb um diese Talente. Die kriegen mit 16, 17 schon teilweise Millionen Gehälter in England, weil die Vereine so viel Geld haben. Und gleichzeitig aber nicht mehr diesen normalen Bezug haben zum normalen Leben, würde ich mal sagen. Also bei Arsenal, gutes Beispiel, Per Mertesacker ist da jetzt Akademieleiter geworden. Der ist da ziemlich am Arbeiten, um zu versuchen, dass zum Beispiel 16, 17-Jähriger nicht jeden Tag mit dem Taxi zu Hause abgeholt werden und damit zum Training und wieder zurückfahren. Weil der Verein sagt, das sind unsere Spieler, wir können denen nicht zumuten, die in die U-Bahn zu setzen. Ja. Er findet das nämlich sehr schädlich für die Ausbildung der Persönlichkeit. Nein, für die U-Bahn wäre es gut. Und das ist, also viele Sachen laufen gut in England, aber es gibt auch Sachen, die nicht gut laufen.
Aber diese Sache, die du gerade angesprochen hast, die funktioniert in Deutschland ja zum größeren Teil auch nicht. Ich meine, wir hatten auch schon Nationalspieler, die sind mit dem Hubschrauber zum Training gekommen. Aber die Tatsache, dass diesen Spielern alles abgenommen wird, aber wirklich alles. Die sind doch nicht in der Lage, einen Reifen zu wechseln. Wenn sie eine Autopanne haben, rufen die ihren Berater an oder ihren Manager. Ich habe heute in der Zeitung gelesen, ein 17-jähriger Engländer geht für Fußballspieler Pullover und Hosen einkaufen, weil der so einen tollen Geschmack hat. Also mal ganz ehrlich, meine Mutter hat für mich früher Hosen gekauft, da war ich 11 und die gefielen mir schon nicht. Aber diese Sachen, die da laufen, da werden doch keine Persönlichkeiten gefördert. Die sind doch alle gleich. Hör dir ein Interview von irgendeinem an und du hörst anderthalb Minuten später das gleiche Interview nochmal. Immer den gleichen. Wenn da ein Phrasenschwein steht, das wäre nach anderthalb Stunden voll. Da wird ein Ding nach dem anderen gebrochen. Die werden eben nicht zur Individualität gebracht. Das ja, glaube ich.
Das sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Also,
lass ihm mal erzählen, was er in Leverkusen für die Spieler kauft.
Also ich meine, da gehören ja viele Sachen, Komponenten zusammen. Natürlich, klar, die Jungs gehen bei uns schon noch alle zur Schule im Normalfall. Und wenn man dann viel trainiert, zum Beispiel Kai Havertz hat ein Champions-League-Spiel verpasst, weil er seine Abiturprüfung gemacht hat.
Sehr gut.
Also bei uns an sich macht jeder eine Ausbildung oder eben Schule. Ich glaube, dass natürlich, wenn die morgens zur Schule gehen, danach ist Training, der Tag ist natürlich pickepacke voll. Das ist ein Spagat. Wie viel Individualität lässt du zu? Die Engländer, ich weiß auch Tottenham, die haben auch, glaube ich, zwei freie Tage mindestens. Bei uns ist es enger getaktet. Ich glaube, das ist ein...
Ja, aber was heißt das, der Tag ist pickepacke voll? Andere Kinder, die gehen bis 3 Uhr in die Schule, kommen kurz nach Hause und ab 4 Uhr haben die Geigenunterricht. Dann ist der Tag auch pickepacke voll, da regt sich auch keiner drüber auf. Und wenn die dann mal 2 Tage nicht trainieren, das ist ja in Ordnung, das soll ja auch so sein. Aber mir geht es darum, mal einen generellen Rahmen zu lassen und diese ganzen Sachen, wo gesagt wird, ja, wir haben aber diese Typen nicht mehr, wurde vorhin ja auch gesagt. Ja, wer stellt sich denn hin und sagt, so, dann hau mal auf den Busch und sag mal, mir passt das hier alles nicht, dann das kriegst du doch niemals mit. Wenn das in der Kabine bleibt, ist es in Ordnung. Aber die werden doch schon dafür, die werden dazu hinerzogen, dass sowas nicht gemacht wird. Da wird nicht Individualität als Persönlichkeit gefördert. Also deswegen bin ich mir sicher.
Ja, das ist ja auch ein Thema, über das der DFB gerade eben spricht.
Sie geben mir recht.
Aber es war schon... Ja.
Dann gehe ich nach Hause, dann habe ich alles erreicht.
Nee, alles gut. Ich helfe dir jetzt mal. Ne? Wir machen einen Spot, dann sind wir wieder da.
Ja.
So, Wolfgang Trepper und Alex Zorniger haben sich, fast am Ende der Sendung vertragen, Herr Koch. Sie wollten noch was zu
sagen? Ja, ich glaube, wir sind gut beraten, im Fußball auf andere Sportarten mal zu schauen, weil der Tag ist pickepacke voll. Also es gibt viele, viele Sportarten, wo die Top-Athleten viel, viel länger trainieren müssen. Turner, Schwimmer. Und wo kein Geld zur Verfügung steht, wo die also auch nicht mit dem Taxi zum Training fahren können. Ich glaube, dass uns das auch gut täte, mal nachzuhören, wie wird da mit den jungen Menschen umgegangen. Denn das stört mich schon ein bisschen. Also wir regen uns auf, wenn wir alle 3 Tage ein Spiel haben und wenn wir 2 Stunden am Tag trainieren, andere Sportarten werden ganz anders belastet.
Aber Herr Koch, genau das ist das Problem, dieses drecksviele Geld, ja, das jeder haben will. Und da gebe ich Ihnen total recht, die Berater schaffen alles aus dem Weg. Und in der Regel hält sich auch die Anzahl an Personen in Grenze, die Ihnen dann auch sagen, in welche Richtung sollte es tatsächlich gehen, auch mit Rücksicht auf den Spieler, weil jeder irgendwann mal bei einem Halbfinale in der Loge sitzen will, wo der Spieler dabei ist.
Ich glaube, aber bestimmte Dinge dürfen wir einfach in Deutschland nicht mitmachen. Wir dürfen 14-Jährigen nicht schon so viel Geld geben wie in anderen Ländern, weil die Folge ist nämlich, dass die Großeltern schon anfangen, sich zu überlegen, welches Haus sie mit 18 Jahren, wenn der Junge 18 ist, sich dann kaufen können.
Aber das ist das Problem.
So, Herr Koch, damit kommen wir zu 2 Problemen, die Sie gerade mit den Fans haben. Die Stadien sind bei den Länderspielen nicht immer ausverkauft und die Stimmung ist so mittelprächtig, aber viel schlimmer ist es natürlich mit den Ultras, die aus Sicht des DFB über die Stränge schlagen und es gibt im Moment sehr, sehr große Probleme. 2 Baustellen, aber höchstens eine einzige Lösung.
Charmoffensive der Nationalmannschaft. Die Stars sind wieder näher an der Basis. Schulbesuch in Leipzig, notwendige Kontakt- und Imagepflege mit den wichtigsten Unterstützern des Teams, den Fans. Die Mannschaft scheint aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt zu haben. Aus der abgeschotteten Marketing-Kombo vor der WM ist offensichtlich wieder ein Team zum Anfassen geworden. Ein erster wichtiger Schritt, doch noch keine Lösung des Gesamtproblems. Spiele der Nationalmannschaft sind nicht mehr ausverkauft. Unterkühlte Stimmung bei Länderspielen, dafür deutlich überhitzte Atmosphäre in den deutschen Profiligen. Ultras im Dauerstreit mit den Clubs, der Polizei, der Liga und dem DFB und keine Einigung in Sicht. Die Gespräche zwischen Ultras und DFB sind gescheitert. Unüberwindliche Meinungsverschiedenheiten, zum Beispiel beim Thema Pyro. Für die Ultras ein notwendiger Teil der Fankultur, für den DFB gefährlicher krimineller Unfug. Doch auch bei der Kommerzialisierung des Fußballs, der Zersplitterung des Spieltags und beim Strafenkatalog kommen Verband und Fans auf keinen noch so kleinen gemeinsamen Nenner. Aufgeheizte Stimmung und leider auch zunehmende Gewaltausbrüche wie hier bei Dortmund gegen Hertha. Doch wegen der Eiszeit zwischen den Gesprächspartnern fragen wir: War die Kluft zwischen DFB und Ultras jemals größer, Herr Koch?
Die Gespräche sind nicht gescheitert, sie sind abgebrochen worden. Von den.
Das ist interessant.
Ja, sie sind abgebrochen worden. Sie sind abgebrochen worden von den Ultrasprechern.
Warum?
Dann müsste also jetzt hier einer von Ihnen mit am Tisch sitzen. Wichtig ist festzuhalten, dass wir, und mit wir meine ich die DFB und DFL, dass wir jederzeit und zu jeder Minute bereit sind, diese Gespräche fortzusetzen. Und ich glaube, ganz wichtig ist, und das müssen wir halt mal klären, die Bilder, die da eben gesehen worden sind, Herr Helmer, Sie haben eben gesagt, der DFB hat ein Problem damit. Ich glaube, alle hier im Studio haben ein Problem mit solchen Bildern. Ich bin nicht bereit zu akzeptieren, wenn auf Polizisten eingeschlagen wird, wenn gesagt wird, uns gehört die Kurve, wir bestimmen ganz allein, was da passiert. Meine Meinung ist ganz klar, es darf keine rechtsfreien Räume geben. Recht muss in unserem Land überall gelten und muss auch in den Stadionkurven gelten. Und deswegen müssen Stadionordnungen eingehalten werden. Ich bin allerdings selber der allererste, der bereit ist, in Gespräche immer wieder einzutreten, übrigens seit vielen Jahren, um zu definieren, welche Regelungen für die Stadionordnungen aufzustellen sind. Aktuell, Thema Pyro, Sie haben es eben gesehen, ist es eben so, dass das in unserem Land verboten ist, dass die Behörden es nicht gestatten. Und deswegen müssen wir an der Stelle eben Wege finden, wie wir ohne derartige Vorkommnisse Fußballspiele mit abhalten können.
Also ein Vorwurf ist zum Beispiel, also dass die Fans oder die Ultras sagen, ignorant, arrogant, unprofessionell.
Ja, wenn das professionell ist, auf Polizisten einzuschlagen, dann sage ich, ist es professionell, dagegen zu
halten. Ich gebe es nur wieder.
Ist nicht völlig klar, Helm. Ja. Aber an der Stelle ist es eben wichtig, deutlich zu machen für jeden Einzelnen, wo wir stehen. Und ich habe es vorher gesagt, Fußballfans sind für mich nicht nur diejenigen, die hier gerade auf den Bildern zu sehen sind. Fußballfans sind vor allem auch all diejenigen, die heute hier im Studio sitzen. Und die wollen das alle nicht. Wir wollen Fußballspiele sehen und Fußballspiele genießen und uns daran freuen. So, und ich glaube, dass wir auch mit vielen Ultras da sehr schnell ins Gespräch kommen könnten, wenn wir uns darauf verständigen können, dass Regelungen einzuhalten sind. Und dann mache ich halt immer ein Komma und sage, wir müssen gemeinsam darüber sprechen, welche Regelungen das sind. Aber der Ausgangspunkt, der im Moment das Problem ist, ist, dass Sie ja überall lesen können, zum Teil auch in sehr provozierenden Bannern in den Stadionkurven, war neulich bei Bayern München zu lesen, ich glaube in Dortmund beim Spiel. Liebe Polizisten, meint ihr wirklich, dass ihr hier das Recht habt zu entscheiden, was in der Kurve passiert? Da sage ich ganz ehrlich, da sind wir mit dem Fußball auf dem Holzweg, da machen wir unsere Sportart kaputt, wenn wir das zulassen.
Was sind denn die Forderungen der Ultras? Pyro haben wir schon angesprochen, ne?
Ja, ich meine, ich habe das Vergnügen, werden? Zusammen mit Herrn Grindel und Herrn Beckenbauer auf Dollarnoten inzwischen zu erscheinen. Nur wenn ich das dazugehörige Papier lese, dann glaube ich, sind sich die Ultras gar nicht bewusst, dass für die allermeisten Punkte, die darin enthalten sind, ich zum Beispiel überhaupt gar keine Zuständigkeit habe und zum Teil ich die Positionen noch nicht mal mit vertrete. Also ich bin ein ganz klarer Befürworter der 50+1-Regelung etwa. Wenn also die Kommerzialisierung attackiert wird, dann kann man selbstverständlich da unterschiedliche Meinungen haben. Nur man muss dann sich mit den richtigen Personen auseinandersetzen. Wenn über Montagsspiele diskutiert oder gestritten wird, dann möchte ich festhalten, dass ich bei keiner Entscheidung dort beteiligt bin, sondern dass das ausschließlich Entscheidungen entweder der DFL sind oder, was die dritte Liga betrifft, der Clubs sind, die sich darauf verständigt haben. Das ist nicht der DFB, der hier all diese Dinge mit vorschreibt. Jetzt Auslandsvermarktung hat mit meiner Person auch relativ wenig mit zu tun. Also wichtig ist, dass wir Punkt für Punkt abarbeiten und deswegen wäre es natürlich wichtig, dass die Kommunikation wiederhergestellt wird. Ich kann aber nicht mehr machen, als die Einladung auszusprechen, ganz schnell wieder an den Gesprächstisch zurückzukehren.
Also ich glaube, das Problem ist, wenn man sagt, das ist immer schwierig, wenn man pauschaliert, aber wenn man sagt, die Ultras, die Bilder, die wir da vorhin gesehen haben, die jeden normalen Menschen logischerweise abstoßen, das sind ja nicht generell die Ultras, das sind Hooligans, das sind Verbrecher und dann sagt man immer, das sind nur Fußballfans in Anführungsstrichen. Ich sage immer, mit denen würde ich mich gar nicht unterhalten. Das will ich gar nicht. Aber wenn Leute von den Ultraverbänden sagen, wir sind gegen die Zersplitterung des Spieltages und wir sind gegen die Montagsspiele generell und wir wollen nicht, dass immer noch mehr kommerzialisiert wird, dann kann man sich mit denen unterhalten. Diese Fans, die da irgendwelche Sachen machen, die dann diese Gewalttaten, das sind Verbrechen, die müssen bestraft werden, da gibt es keine zwei Meinungen. Aber beispielsweise, das fängt ja mit so harmlosen Sachen eigentlich an, wie wenn eine Mannschaft nach einem verlorenen Spiel aus dem Stadion fährt, dann setzen sich Fans davor und blockieren den Bus und wollen dann mit den Spielern diskutieren. Ja, sag mal, wo leben wir eigentlich? Stellen Sie sich das mal bei einer umgekehrten Sache vor. Ich gehe in eine Filmpremiere und mir gefällt der Film nicht. Dann lasse ich den Regisseur nicht aus dem Parkhaus raus und sage, ich möchte erstmal mit dir jetzt über den Film diskutieren. Und dann will ich wissen, warum du nicht andere Schauspieler eingesetzt hast in dem Film. Und der setzt sich dann dahin und sagt, ja, das ist deren gutes Recht, die haben ja Eintritt bezahlt. Das ist doch Schwachsinn.
Lass Dr. Koch gleich antworten. Ganz in Ruhe. Politiker haben auch schon wieder was gefordert, der Innenminister von Hessen. Wir schauen mal, 1000 Grad heiß, Pyros haben nichts mit Fankultur zu tun. Wer im Stadion zündelt, geht in den Knast. Das besprechen wir alles gleich. Sie haben noch mal die Chance, 100.000 Euro zu gewinnen. Viel Glück. Wir sind noch mal zurück. Wir laufen hier mit der Flughafen beim Check 24 Dorpass. Herr Koch wollte noch Herrn Trepper recht geben oder widersprechen.
Anknüpfen, Sie haben den entscheidenden Punkt herausgearbeitet, dass nämlich in der Tat Ultras für ganz, ganz viele Faninteressen mitstehen, aber da haben sie mich auf ihrer Seite. Der Punkt, warum es zu Konflikten kommt, ist derjenige, dass Ultragruppen im Moment nicht bereit sind, sich von genau den Verhaltensweisen, die sie vorher angesprochen haben, klar zu distanzieren. Und ich stehe für Gewaltfreiheit, ich stehe für ein klares Bekenntnis zur Einhaltung der Stadionordnungen. Und ich bin dafür, dass alle sich darauf verständigen, wie das unterbunden wird. Und mir wäre es am liebsten, wenn die Ultragruppen bereit wären, dort die Gespräche auch mit fortzuführen. Aber sie haben sie genau in dem Moment abgebrochen, als es darum ging, ein klares Bekenntnis dazu abzugeben, dass solche Vorfälle wie in Dortmund zu unterbunden sind.
Aber gehen Sie noch mal auf die zu? Oder erwarten Sie jetzt, dass die kommen?
Das mache ich ja gerade in dieser Sekunde.
Also genau, ich wollte nur mal sagen, die Kamera ist da vorne.
Dann schaue ich auch in die Kamera gerne rein. Und das dürfen auch kontroverse und kritische Auseinandersetzungen sein. Aber ich stehe Ich stehe für eine solidarische Verteilung von Geldern im Fußball. Ich stehe für 50+1. Ich stehe für ein klares Bekenntnis dazu, dass solche Weltliga-Ideen von Clubs ein absoluter Irrsinn sind und den Fußball kaputt machen. Ich bin für fanfreundliche Anstoßzeiten. Und genau über all diese Dinge würde ich gerne sprechen. Im Verbund damit, was können wir tun, dass genau diese Vorkommnisse, wie etwa bei Dortmund gegen Hertha, in Zukunft einfach unterbunden werden. Da müssen aber alle zusammenhelfen. Die DFL ist der Organisator der Bundesliga. Da müssen die Bundesliga-Clubs mitmachen. Und darüber werden wir auch im DFB-Vorstand Anfang Dezember sprechen.
Wunderbar, Herr Dr. Koch. Das Thema ist sicher noch nicht beendet. Wir hätten noch viel länger darüber reden können. Machen wir beim nächsten Mal sehr, sehr gerne. Gut, hat noch ein bisschen, ja, sind wir wieder beim Thema Geld, hätte ich beinahe gesagt. Ne? Aber
ja, das Phrasenschwein darf auch noch ein bisschen gefüttert werden. Wir sagen danke an Edeka Pessius aus Taunusstein und an die Montagsschafkopfer vom Gasthaus Zellerhof im Zellerberg. Vielen Dank, Check24 verdoppelt wie immer Ihre Spenden. Dann möchte ich Sie noch darauf hinweisen, Max Eber, der Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach, war letzte Woche bei uns im Doppelpass, hat da auch ausgeplaudert, dass er und der Trainer Dieter Hecking gerne Schokokekse essen, und zwar auch zu einer möglichen Vertragsverhandlung, die jetzt demnächst anstehen sollte. Und da hat sich prompt eine Facebook-Gruppe gegründet, die heißt Schokokekse für Maxi. Und da werden eben Kekse für den Sportdirektor und den Trainer gesammelt, damit die Vertragsverhandlungen etwas versüßt werden. Schöne Aktion, falls Sie immer irgendwelche Facebook Gruppen gründen wollen nach unserem Doppelpass, immer gerne. Eine Facebook-Gruppe gibt es schon länger, und zwar die zu unserem Boxcasting Sport 1 The Next Rocky. Wir haben die vier Finalisten heute auch bei uns im Doppelpass. An dieser Stelle auch nochmal schön, dass ihr da wart. Diese vier Jungs haben sich durchgesetzt unter 150 Teilnehmern und dürfen jetzt also am 1.12. live im TV auf Sport 1 boxen. Das wird unser großer Abend, unbedingt einschalten, denn dann geht's für diese vier Jungs ans Eingemachte. Dankeschön.
Danke. Vielleicht sollten wir auch mal so eine Keks-Company, ne? Marcel, Kekse, Simon. Vielen Dank an euch alle. Wir sind am Ende für heute. Nächste Woche sehen wir. Ja, was sind die Worte? Wir sehen uns nächste Woche wieder. Freddy Bobic wird dann unser Gast sein. Also müssen wir einen Höhenflug von Eintracht Frankfurt reden. Jo, ich gebe live ab, direkt nach Düsseldorf zu Sascha Bandermann, Super League Dart. Ihnen viel Spaß dabei und einen schönen Sonntag, einen Sportsonntag auf Sport 1. Prost.